Ja, einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu unserem Talk über den Talk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Genres haben sich in den letzten 2 Jahren ungefähr im deutschen Fernsehen flächenmäßig spürbar weiter ausgebreitet. Zum einen vorwiegend am Nachmittag Scripted Reality, also Familien im Brennpunkt und Co. Und zum anderen vorwiegend am Abend die Polit-Talks, über die wir heute reden wollen. Zwischen Information und Inszenierung. Wir wollen mit hochkarätigen Gästen darüber sprechen, wo genau sie zu verorten sind und welche Funktion sie ausfüllen sollten. Mein Name ist Thorsten Zages und ich freue mich sehr, Sie durch diese Veranstaltung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien führen zu dürfen. Und wir fangen an, mit einem Mann zu sprechen, den Sie alle kennen als langjährigen Chefredakteur der Bild am Sonntag, des Hamburger Abendblattes, seit diesem Jahr als Geschäftsführer für TV- und Videoproduktionen bei Axel Springer. Aber egal, was er gerade hauptberuflich getan hat, seit fast 10 Jahren talkt er regelmäßig im Fernsehen, zunächst bei NTV im Grünen Salon, dann bei N24 unter dem wunderschönen Titel Was erlauben Strunz und seit Anfang diesen Jahres bei Sat.1 in 1 gegen 1. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Klaus Strunz. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Strunz. Wir machen das wie bei Anne Will und bei Günther Jauch, dass wir also so mit einer, ja, wir stellen uns jetzt vor, es sei ein Sofa, aber dass wir erstmal, bevor wir sozusagen die große Runde öffnen, mit einem kleinen Zweier-Talk loslegen. Nehmen wir mal an, Sie wollten einen hochkarätigen Gast, der Ihr Format bislang nicht kennt, davon überzeugen, zu 1 gegen 1 zu kommen. Wie würden Sie dem das Format und vor allen Dingen die Besonderheiten dieses Formats erläutern?
Ja, also ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir es hier um ein einzigartiges Format, dass sich um ein einzigartiges Format handelt, weil es eine klassische Pro- und Kontrasituation ist. Es ist ein Format, das auf Argumente abzielt. Wir stellen Argument gegen Argument und ich würde ihm oder ihr von Anfang an den Gedanken mitgeben, dass es nicht ausreichend sein wird, mit nur einem Argument 35 Minuten zu bestreiten, sondern die Sendung in aller Regel im Laufe der Zeit dazu führt, dass man dann schlecht aussieht. Und da wir ja einen Souverän im Studio haben, nämlich unser Publikum, das am Ende abstimmt, wer die besseren Argumente hatte, also wir führen ein Ergebnis herbei, ist es für Teilnehmer dieser Sendung auch eine sportliche Herausforderung, mit ihren Argumenten durchzudringen und überzeugend zu sein. Und diese Packung an Informationen, glaube ich, muss man wissen, wenn man zu uns kommt. Und das führt auch, kann man ganz, ganz ehrlich sagen dazu, dass der ein oder andere abwinkt, weil er sich in einem kuscheligen, gesprächstherapeutischen Kreis, Stuhlkreis wohler fühlt.
Sie waren früher ruhiger unterwegs. Ich habe die Formate erwähnt, Grüner Salon, Was erlauben Strunz, also ruhiger vom Setting, von der Art der Gesprächsführung her. Welche Erkenntnisse kann man gewinnen, wenn man es so arenamäßig, so streitmäßig, so polarisierend und auch etwas plakativer anlegt?
Ja, wenn Sie die Frage auf mich beziehen, würde ich Ihnen entgegnen, ich war früher eigentlich angriffslustiger unterwegs, ich selber, weil ich eher Teilnehmer der Debatte war. Diese Sendung 1 gegen 1 mit einer Meinung gegen eine Meinung bringt den Moderator eher in die Situation des Ringrichters, der sozusagen auf Fairness im Austausch der Argumente achtet und dann, wenn die aber nicht boxen, hingeht und sagt, boxt. Das ist sozusagen eine andere Rolle, wenn Sie so wollen, schon eher eine moderative Rolle als die bei Was erlauben Strunz, wo wir oft 1:1 Gespräche hatten und wo die Idee ja war, dass ich eine steile, bisher ungehörte, unerhörte These in den Raum gestellt habe und ein oder zwei Gäste sich daran abgearbeitet haben. Ich war also eher Teilnehmer eines Meinungsaustausches, während ich als Moderator jetzt eher den Meinungsaustausch und den Austausch der Standpunkte zu befeuern suche.
Wir konnten so ein bisschen in den letzten Monaten miterleben, wie sich das Format On Air weiterentwickelt hat. Sie haben Anfang des Jahres losgelegt. Es gab dann eine Sommerpause und seitdem Sie im September wieder zurück sind, ist einiges anders. Sie haben ein bisschen nachjustiert. Was haben Sie im Laufe der Monate gelernt, was man besser machen kann als anfangs?
Also wir sehen ja im Moment, dass wir ganz offensichtlich auf dem Weg sind, den Bogen rauszuhaben, wie man in einem Publikum bei Sat.1, das an Informationssendungen nicht gewöhnt ist, trotzdem Aufmerksamkeit herstellen kann. Und dafür gab es im Laufe der Entwicklung des Formats zwei, drei klare Erkenntnisse. Und eine Erkenntnis lautet, wir fahren immer dann ganz gut, wenn wir am Beginn unserer Sendung nicht sehr viele Zuschauer von dem Vorformat verlieren. Und daraus folgte, dass wir uns, so oft es geht und so oft es aktuell Sinn macht, thematisch orientieren an der Reportage, die vor uns läuft. Das ist eine Fokus-TV-Reportage und ich nehme mal die Sendung, mit der wir aus der Sommerpause zurückkamen, eine Sendung über die Frage, ob man nur Gold kaufen soll oder nicht. Also ja oder nein, sehr bipolar, sehr stark besetzt und da lief zuvor eine 30-minütige Reportage bei Focus TV über den Goldrausch der Deutschen und wenn dann am Ende in diese Abspannphase sozusagen eingecued wird, stehe ich dann da und sage gleich bei mir, Sie haben ihn hier gesehen, gleich ist er in der Sendung, wir diskutieren, dann haben wir eine ganz klare Erkenntnis gewonnen, dass das, was wir in den ersten Sendungen der ersten Staffel beobachtet haben, nämlich die Reportage, damals Spiegel TV ist aus, hat einen endlosen Abspann, befasste sich mit dem sensationell aufregenden Thema des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg, hat einen ewigen Abspann und wir übernahmen 1,5% Marktanteil. Und dann sind sie mit einer politisch zentrierten Gesprächssendung quotentechnisch tot um 23.30 Uhr, weil sie von 1,5 können sie ja nochmal locker, das können sie verdoppeln, haben sie auch nur 3 und können sich am nächsten Tag bei Ihnen und anderen durchlesen, dass sie der Quotenalbtraum des Abends waren. Also war ein erster Gedankengang, wie können wir eigentlich den sogenannten Audience Flow auch mal zu managen beginnen. Das funktioniert ganz gut, wir haben diesen Knick nicht mehr. Das zweite ist kurioser, da haben wir ehrlich gesagt eine Weile gebraucht, bis wir das begriffen haben, denn das Format hatte am Anfang ja die Idee, wir stimmen in der Sendung einmal ab, Publikum.
Am Beginn und
einmal am Ende.
Der Diskussion, ja.
So, jetzt haben wir das gemacht und das ist ja auch ein Kernbestandteil der Sendung, um zu messen, welche Argumente besser ankommen und haben immer gesehen, also wir starten, Einspielfilm, Abstimmung, Ergebnis der Abstimmung. Ich sagte dann, und jetzt diskutieren wir darüber. Also offenbar hat das Publikum geglaubt, Einspielfilm, Abstimmung, Ergebnis der Abstimmung, der ersten Abstimmung ist Ende. Oder aber reicht mir als Information. Ne? Habe ich jetzt 8 Minuten geguckt oder 7 Minuten geguckt zum Thema XY, E10, weiß ich das jetzt? Zack, sind Sie weg. Das war der zweite, wo uns Publikum verloren gegangen ist. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil nach unserem Dafürhalten beginnt dann die Sendung erst. Jetzt machen wir das so, ich mache die erste Abstimmung im Warm-up. Wir haben also quasi ein Basisabstimmungsergebnis und kommen mit der Abstimmung on air, dann wenn die Menschen sozusagen zu Recht das Gefühl haben, jetzt nähert sich langsam dem Höhepunkt und dem Ende, nämlich kurz vor Schluss und sprechen dann nur noch kurz über den Vergleich Erstergebnis zu Zweitergebnis. Mhm. Das sind deutliche Learnings by Doing. Wenn Sie mich jetzt fragen, na, da hätten wir doch auch mal vorher drauf kommen können, dass die Leute es vielleicht ein bisschen stimmt, ist aber keiner. Und hat uns eine ganze Weile wirklich sehr beschäftigt.
Was sich noch geändert hat, ist ja, dass Sie im Prinzip jetzt 2 gegen 2 machen. Und nicht mehr
da
eins gegen
eine
eins.
Meinung gegen eine Meinung ist schon noch unser 1 gegen 1 Markenversprechen. Aber Sie haben richtig beobachtet, dass wir zunächst 1 gegen 1 anfingen und nach ungefähr 10 Minuten, 12 Minuten kam ein zweiter Diskutant auf jeder Seite dazu. Da haben wir festgestellt, dass 1 gegen 1 möglicherweise zu wenig Zuschaureize beinhaltet und Menschen gerne noch sehen, was der wohl dazu meint, also einfach mehr Diskutanten wahrnehmen will. Es gab auch Sendungen 1 gegen 1, die gut funktioniert haben, dann müssen aber 1 gegen 1 super gut funktionieren. Ne? Also da kann man nicht erst sich gegenseitig versichern, dass man den anderen auch wahnsinnig wertschätzt, aber an der einen Stelle etwas anderer Meinung ist, sondern dann muss richtig die Diskussion gleich losgehen. Das hielten wir auf Dauer für das weniger geeignete als gleich mit Meinung gegen Meinung. Und jeder Standpunkt hat sozusagen 2 Protagonisten anzufangen.
Sie haben das gerade eben so in so einem Halbsatz gesagt bei Sat.1, Publikum, das nicht unbedingt auf Polit-Talk gewartet hat. Es war ja von vornherein klar, als Sie das Abenteuer angefangen sind, dass das kein Spaziergang wird. Die Marktanteile, Sie haben es angesprochen, haben sich natürlich jetzt inzwischen verbessert. 4,8 war, glaube ich, so der Schnitt vor der Pause. Inzwischen sind Sie bei 6,9, was für Sat.1 natürlich immer noch stark unter dem Senderdurchschnitt ist. Wo sehen Sie die Chance? Also ist das für Sie wichtiger zu sagen, wenn ich bei Sat.1 bin, erreiche ich zumindest eine Zielgruppe, die ich bei den Öffentlich-Rechtlichen oder auch, Sie waren vorher bei den Nachrichtensendern mit Ihren Talkformaten, nicht erreichen könnte?
Also jetzt müssen Sie mir gestatten, eins ein bisschen zu relativieren. 7% im Durchschnitt bei Sat.1 Montagabend um 23.30 Uhr ist sensationell gut. In unserer Sommerpause, die war verhältnismäßig lang, sendete Sat.1 da einen ihrer besten Krimis, das waren 5%. Ja? Also selbst mit guter Fiktion, mit spannungsreicher, fiktionaler Erzählung ist dieser Sendeplatz einer, der sozusagen eher in den Bereichen um 5% sich etabliert hat. Insofern sind wir im Moment sehr, sehr froh, dass wir diesen Wert relativ stabil erreichen können. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist eine Sendung mit politischen und gesellschaftspolitischen Themen im deutschen Privatfernsehen zu etablieren. Und wir trauen uns zu, jetzt schon zu sagen, wir haben den politischen Talk ins deutsche Privatfernsehen zurückgebracht. Da war er nämlich mal und da war er mal richtig gut mit Talk im Turm und dann ist er seit ganz, ganz langer Zeit dort nicht mehr gewesen. Ja, ich habe ja oft auch die Frage gehört.
Naja, es ist immer wieder mal aufgeflackert, gerade bei Sat.1, Talk der Woche und sowas, aber schnell wieder wegen schlechter Quoten abgesetzt worden.
So ist eine präzise Schilderung der Geschehnisse der letzten Jahre, wo Sat.1 immer wieder versucht hat, das zu etablieren. Und ich bin sehr dankbar für den Mut des Senders jetzt, das wieder zu versuchen. Und auch, wenn mal ein Dienstag mit einer schlechten Quote dasteht, sozusagen gute Laune zu behalten und durchzuhalten. Und wir sind jetzt in eine Phase eingetreten, wo wir dieses Vertrauen rechtfertigen und wo wir sehr, sehr viele Menschen, ich kann ja mal die absolute Zahl sagen, die Werte, die Sie nennen, sind dann bei allen Zuschauern über 700.000 Zuschauer, 23.30 Uhr abends, für Politik und gesellschaftspolitische Themen zu interessieren, ist etwas, was dem Sender, glaube ich, gut zu Gesicht steht, was die Absichtserklärung war und womit wir uns auch wohlfühlen. Eins muss ich einmal sozusagen Medienjournalismus kritisch sagen.
Gerne.
Ich glaube, Sie können natürlich alles, klar, und dürfen auch alles, aber Sie messen nicht mit einer zulässigen Elle, wenn Sie eine politische Talksendung am Senderdurchschnitt eines Privatsenders messen. Das ist ein Vergleich, da können Sie auch sagen, da könnte ich jetzt auch sagen, ich laufe die 100 Meter in 7,5. Ja, also wenn wir uns vornehmen würden, den Senderschnitt aus dem Stand zu erreichen bei Sat.1, dann wäre das ein Ziel, was man verfehlen muss. Übrigens bei den 14- bis 49-Jährigen stehen wir mit diesen Werten ja besser da, als außer Günter Jauch jeder einzelne Talk im Öffentlich-Rechtlichen. Also wir können auch sagen, wir haben nicht nur den Talk dieser Art ins Privatfernsehen zurückgebracht, sondern wir haben offenkundig auch eine Formel gefunden, wie man die jüngeren Zuschauer, 14 bis 49, für derartige Themen interessiert. Und da, finde ich, schimmert dann schon etwas durch, wo ich mich in diesem Format mit einem Ursprungsimpuls wiederfinde, weswegen ich mal Journalist wurde, nämlich komplexe Sachverhalte, komplizierte Themen, von denen aber viele Leute betroffen sind, auch vielen Leuten deutlich und klar zu machen.
Sprechen wir darüber, wie weit Ihre Definition von politischen, von gesellschaftspolitischen Themen reicht. Sie haben an diesem Montag das Thema Porno als Massenphänomen besprochen, haben sich von Lady Bitch Ray, einer Rapperin, schildern lassen, wie sie zu Pornos masturbiert. War das quotenmäßig ein besonderer Ausreißer nach oben? Und ist das sozusagen jetzt die neue thematische Ausrichtung von Polit-Talk?
Also ich bin jetzt total überrascht, dass Sie mich auf diese Sendung ansprechen. Habe eigentlich erwartet, Sie sprechen mit mir über die Sendung, in der Guido Westerwelle zu Gast war oder der Innenminister von Bayern oder Gregor Gysi. Aber ich
orientiere mich an der Aktualität.
Das Das ist sehr gut. Also, ich habe da auch gar keine Schwierigkeit damit, denn die Zauberformel einer solchen Veranstaltung ist, glaube ich, über ein Jahr gedacht, dass man die richtige Dosis finden muss zwischen Schach im Fußballstadion, eine Sat.1-Show ist immer ein Fußballstadion, Schach im Fußballstadion und Ringkampf im Fußballstadion und Boxen im Fußballstadion. Und wir wissen, dass bei Schach im Fußballstadion nicht so viele Leute kommen wie bei Boxen im Fußballstadion. Und die Mischkalkulation muss sein, dass man ein sehr boulevardeskes Thema wie das, das Sie ansprechen, versucht auf einem bestimmten Diskussionsniveau zu halten. Da sind sehr gefordert natürlich die Diskussionspartner. Sie haben ganz verschwiegen, dass nicht nur Lady Bitch Ray mir erklärt hat, dass sie zu Pornos masturbiert, sondern dass ein Sexualwissenschaftler und ein Theologe dagegen argumentiert haben, was Pornografie in der Gesellschaft für auch negative Folgen haben kann. Das Gesamtwerk also, glaube ich, hat ein bestimmtes Diskussionsniveau nicht verlassen. Und die Kunst ist, glaube ich, dass man bunte Themen möglichst seriös präsentiert, wohingegen man ganz viel Hirnschmalz darauf verwenden kann und soll, ernsthafte Themen auch unterhaltsam zu präsentieren. Und diese Mischkalkulation ist ein Schlüssel, glaube ich, zu einem jüngeren Massenpublikum.
Und ich glaube, es war gar nicht Ihre erfolgreichste Sendung, oder?
Das Gold war besser. Also sozusagen der höchste Markt, man muss unterscheiden, der höchste Marktanteil war Gold, ja oder nein. Und die höchste absolute Zuschauerzahl war aber tatsächlich dieses mit 730.000 Zuschauern oder sowas.
Ich habe das eingangs gesagt, es sind jetzt fast 10 Jahre, dass Sie Polit-Talks im Fernsehen moderieren. 2002 haben Sie, glaube ich, angefangen mit dem Grünen Salon. Was ist das, was für Sie auf diese lange Strecke so faszinierend an dem Genre ist, dass Sie immer, ich meine, Sie sind auch ansonsten in Ihren Hauptjobs gut beschäftigt, dass Sie sich die Zeit noch abknapsen, sich auf solche Sendungen vorzubereiten, sie zu moderieren. Was bringt Ihnen das?
Also, das ist natürlich eine Frage, mit der ich mich auch selber hin und wieder beschäftige, und ich glaube, man kann es auf einen Punkt führen. Es ist eine Auflehnung gegen das Autorisierungsprinzip in Print. Also ich genieße es unglaublich, in einer Live-Situation eines Gesprächs die unauslöschliche Unmittelbarkeit der Antwort und des Antwortenden zu erleben. Also mein Lieblingsbeispiel stammt aus einer Zeit aus dem Grünen Salon, da war mal Friedrich Merz, wir erinnern uns, der hatte mal hohe Ämter in der CDU und hatte sie aber da gerade nicht mehr. Und da fragte ich ihn, wie das denn ist, wenn man aufsteht, sich morgens in Spiegel im Bad schaut und ist keiner mehr nach Ämtern. Und dann schaut er so von unten nach oben, schaut er immer und sagte dann irgendeinen vernünftigen Satz. Also da habe er nie irgendwie großen Wert drauf gelegt und sowas. Aber wie er es sagte, zeigte, dass er doch irgendwie leidet und dass es ihm doch durch Mark und Bein ging. Und dieses darstellen zu können, ist eine ganz große Möglichkeit im Fernsehen, finde ich, die mich immer besonders reizt und fasziniert und die Sie in Print in der Weise immer nur in einer Übersetzung haben. Sie können sagen, und dabei sah er aus, als würde er leiden, oder Sie beschreiben ihn mit Ihren Worten und der Leser merkt dann, wahrscheinlich hat er gelitten. Aber dieses unmittelbar, dass das Publikum, der Bürger es direkt sieht, wie der Politiker sich in einer angespannten Situation verhält und was er sagt, das ist das Einzigartige, und deshalb glaube ich, haben all diese Sendungen ja auch ein großes Publikum. Machen wir uns nichts vor, Millionen Menschen schauen sich das mit Vergnügen an, und deshalb kann es auch gar nicht genug politische Talks geben.
Jetzt haben Sie mit 1 gegen 1 versucht, das Genre ein bisschen aufzubrechen, auch von der Form her. Wo könnten Sie sich noch in Ihrem Format oder auch in anderen Innovationen vorstellen, wo man diesen Aufbruch, dieses Aufbrechen noch weiter treiben könnte?
Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht 5 entwickelte Formate dabei. Wenn ich die hätte, würde ich sie vielleicht auch nicht verraten. Ne? Aber ich glaube, ich würde mal den Begriff der Trennschärfe einbringen. Ich glaube, es lohnt sich nur, über weitere Formate nachzudenken, wenn sie eine ganz spezielle Eigenartigkeit im positiven Sinne haben. Wenn Sie sich anschauen, die Debatte wird ja sicherlich noch eine Rolle spielen über die Vielzahl der Talks in der ARD, ist meine Meinung, dass nicht die Vielzahl das Problem ist, sondern dass praktisch alle ihr Markenversprechen verraten haben. Also das Markenversprechen am Sonntagabend lautet, es ist eine Form von Grundversorgung von politischer Information für ein Massenpublikum in der ARD. Das ist aber mit Themen bei Günter Jauch wie Lebensmittel und Alkoholismus nur begrenzt eingelöst. Es ist quasi eine veränderte Stern-TV-Variante für ein Massenpublikum, hochprofessionell gemacht, toll moderiert, die Leute lieben es, aber es ist nicht das, was es eigentlich sein soll in der ARD. Und das hat offenbar den ganzen Kosmos durcheinander gebracht, denn was bei Hart aber fair noch Hart aber fair ist, wenn Nasan Eckes und der Koch Rach da sind, weiß ich nicht. Ja, schwierig. Was bei Menschen bei Maischberger noch Menschen bei Maischberger ist, wenn dort die gleichen Sprechautomaten, die auch schon Montag irgendwo waren, wieder sitzen und über den Euro reden, weiß ich nicht, dort soll es doch menscheln, wenn ich das richtig verstehe, Menschen bei Maischberger. Also das heißt, alle haben sich irgendwie von dem, was sie eigentlich versprechen, entfernt, sodass ich mir manchmal vorkomme, als stünde ich vor so einem Regal im Supermarkt und auf der Coca-Cola-Flasche ist plötzlich ein blaues Etikett, der Apfelsaft schmeckt nach Orangensaft und das Hochprozentige hat gar keinen Alkohol mehr. Da muss sich das Publikum erst dran gewöhnen. Das wird neue Ausrichtungen bedürfen und das sieht man ja jetzt auch, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit eingetreten ist. Da haben wir es ein bisschen leichter. Wir haben nicht gesagt, wir setzen uns in Kreis und geben uns irgendwie einen Namen und diskutieren dann auch, sondern wir haben gesagt, wir stellen auf, die Leute stehen, sie stehen konfrontativ gegeneinander und sie haben hoffentlich Interesse und Freude an einer angelsächsischen Streitkultur.
Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um unsere Runde jetzt zu erweitern. Wären wir bei Anne Will oder bei Günter Jauch, dann würde jetzt eine Off-Stimme die weiteren Gäste vorstellen. Ich übernehme das gerne selbst an der Stelle und freue mich, Ihnen zunächst eine Dame ansagen zu dürfen. Ja, natürlich gab es Polit-Talk auch schon vor ihr im deutschen Fernsehen, aber erst sie hat das Genre so richtig auf den Höhepunkt geführt, dass man vom Talk als Ersatzparlament gesprochen hat und viele andere Begehrlichkeiten gespürt haben. Heute findet sie, es gibt zu viel vom Gleichen und konzentriert sich als Produzentin wie als Moderatorin lieber auf ganz neue Felder. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Sabine Christiansen. Er ist als Moderator wie als Talkgast gleichermaßen gefragt, war zum Thema Eurokrise auch unlängst bei Herrn Strunz zu Gast. Jeden Donnerstag bittet er bei N24 ins Studio Friedmann und erweist sich dann immer als besonders streitbarer Gastgeber. Herzlich willkommen, Dr. Michel Friedmann. Er ist als Produzent dafür verantwortlich, dass Frank Blasberg jede Woche hart, aber fair talken kann. Mit ihm hat er gemeinsam 2000 den WDR verlassen, um das Format aufzubauen. Bitte begrüßen Sie herzlich Jürgen Schulte. Noch ein äußerst gefragter Talkshow-Gast ist bei uns, vor allen Dingen, wenn es um politische Analyse geht, ist er gefragt, langjähriger Chefredakteur der Bild am Sonntag, des Express, inzwischen Politikberater, hat unter anderem dafür gesorgt, dass Edmund Stoiber und Jürgen Rüttgers die richtigen Wahlkampf- und Medienstrategien hatten. Herzlich willkommen, Michael Spreng. Fast alle haben inzwischen kapiert, dass eine Talkshow nach dem Prinzip des Kasperletheaters zu besetzen ist. Eine Aufklärung von Sachverhalten sei da nicht zu erwarten, schreibt der Journalist und Fernsehkritiker, den wir jetzt noch ganz herzlich in der Runde begrüßen, Hans Hoff. Und während Hans Hoff noch Platz nimmt, stelle ich schon mal die erste Frage an Frau Christiansen. Fühlen Sie sich eigentlich heute so ein bisschen wie der berühmte Zauberlehrling, dass Sie ein paar zu viele Geister gerufen haben, dadurch, dass Sie so erfolgreich waren am Sonntagabend und so viele diesen Erfolg nachmachen wollen?
Einerseits haben Sie damit natürlich vollkommen recht. Andererseits ist es, glaube ich, genauso wie Klaus Strunz eben gesagt hat, es stößt auf großes Interesse, der Talk im Allgemeinen. Es kann also nicht das Problem sein, dass man sagt, was haben wir zu viele Talkshows, sondern meine Kritik, die Sie eben auch zitiert haben, war, Warum haben wir so viel vom Gleichen? Und das sagtest du eben auch. Das Problem ist, wenn ich jetzt mal den Unterschied auch zu Frankreich nehme, dass wir dort erkennbare Unterschiede haben. Also ich mache an und sage, dies ist eine Kultur-Talkshow. Es ist eine Talkshow, die sich mit Wirtschaftsthemen befasst. Es ist ein Talk, wie er sonntagsabends eigentlich auch definiert ist, zum Beispiel ja hier auch, dass wir sagen, es ist dies ein Polit-Talk aus der Hauptstadt. Dann ist es ein bisschen schwierig, wenn ich dann doch das Thema Alkoholismus und das Einzige, was mit der Hauptstadt zu tun hat, ist der eine Politiker, der alkoholkrank ist. Das sind so Dinge, das kann man durchaus mal machen, das meine ich jetzt nicht. Ich meinte das jetzt nur als Bandbreite, wenn das jetzt insgesamt von den anderen, weil sie sehen, okay, Stern-TV in Anführungsstrichen funktioniert in der ARD, schon machen wir alle Stern-TV jetzt, auch eben Hart aber fair und andere, dann habe ich als Zuschauer das Problem, dass ich nichts mehr erkenne. Und dass es für mich eigentlich fast egal ist, wann ich reinseppe. Und ich weiß auch nicht mehr so genau ein paar Tage später, wo ich Sarah Wagenknecht zuletzt gesehen habe. Wahrscheinlich in 3 Stück pro Woche oder irgendwas. Also dass erkennbare Unterschiede da sind. Und ich wieder sage, oh ja, dienstags gibt's immer dieses oder mittwochs immer ganz toll Kultur oder wie auch immer. Das sind Dinge, ich möchte gerne eine Wiedererkennbarkeit. Das würde ich mir eigentlich wünschen, eine Differenzierung. Dabei.
Weil Sie es gerade angesprochen haben mit dem Günther Jauch-Thema Alkoholismus. Nehmen wir mal an, Sie hätten heute noch Ihren alten Sonntagsdienst. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie am vergangenen Sonntag sich das politische Berliner Thema des Montags rausgegriffen hätten, die Frauenquote, und vermutlich versucht hätten, beide Ministerinnen, Frau von der Leyen und Frau Schröder, am Sonntagabend vorab im Studio zu haben?
Das wäre sicher eine der Möglichkeiten gewesen, ja. Die Frauenquote wäre ein Thema gewesen. Das andere ist natürlich ein ganz großes Thema. Das ist nun mal die Finanzkrise. Auch das wäre in der Woche sicherlich ein Thema gewesen. Ganz klar, ich muss sagen, gestern Abend, wann war Gaddafi? Ja, gestern, genau. Schnelle Reaktion gestern auf Gaddafi, muss ich sagen, in der ARD fand ich ganz, ganz, ganz gut gemacht. Klar, Maybrit hat Finanzkrise diskutiert, das hätte man ganz normal sicher auch an dem Tag machen können. Aber ich fand, das ist zum Beispiel eine der Stärken der ARD, zu sagen, ja, ich habe hier ein Gefäß, ich kann schnell reagieren, ich tue es dann aber auch. Und das ist etwas, was man vielleicht auch noch mehr ausspielen müsste.
Aber können Sie es uns denn als Fernsehfrau erklären, dass der Kollege Jauch sich dagegen entschieden hat und stattdessen lieber über das relativ zeitlose Alkoholismus-Thema gesprochen hat?
Ich glaube, für ihn ist die Frauenquote nicht so ein Thema wie für mich. Ich glaube, das ist es mal das eine. Nein, das andere ist natürlich, es hat ein bewährtes Konzept, Stern-TV in etwas anderer Form. Hier ist ja auch schon das Studio, ist Event, ist Ereignis. Und es ist eine ganz andere Form, die ich da in den Sonntagabend hinein implementiert jetzt habe mit dem Wechsel. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn ich sage, ich möchte das so machen und dazu stehe, dann ist das ja auch klar. Aber ich glaube, man sollte nicht mehr ein Etikett draufkleben, wo man sagt, dies ist die politische Debatte überhaupt. Genauso wenig, wenn du sagst, du hast also nun den Talk zurückgebracht ins Privatfernsehen. Privatfernsehen im Allgemeinen, vielleicht zu Sat.1. Aber im Privatfernsehen im Allgemeinen, Michelle mit großem Erfolg, viele andere Dinge, die wir da noch produziert haben. Es gibt viel Talk, der im Privatfernsehen stattfindet und sehr erfolgreich stattfindet.
Und über den werden wir später auch auf jeden Fall sprechen.
Allerdings eben nicht auf Sat.1, die dazu nicht so wirklich gestanden haben bisher. Und diese Themenvielfalt auch, ich meine, man muss mal ausprobieren, was dann Quote bringt. Wenn du aber sagst am Ende des Jahres nachher, okay, Porno hat am meisten gebracht, ja, bleiben wir dabei. Das ist ja die Gefahr. Ach, auf keinen Fall.
Das wird Herr Strunz nicht tun,
okay.
Glaube ich. Herr Schulte, Hart aber fair ist ursprünglich mal gestartet als erklärter Gegenentwurf zum Format Sabine Christiansen. Das hat Frank Plasberg auch mehr als einmal in Interviews so formuliert. Heute sind Sie ja Bestandteil eines Konzerts von 5 Talkshows in der ARD wöchentlich. Wie schwer macht es Ihnen eigentlich diese ARD-Talkflut?
Ja, leichter hat es unsere Arbeit nicht gemacht, wenn es eine Sendung mehr gibt. Das ist einfach so. Da muss man nicht drum rumreden. Die, sage ich mal, Themenvielfalt, die sich anbietet und die Anzahl der Gäste, die geeignet sind, in einem solchen Format zu diskutieren, ist und bleibt begrenzt. Das ist so. Das war vor 10 Jahren, als wir gestartet sind, fast 11 Jahren leichter. Da gab es nicht so viel Konkurrenz. Und damit meine ich nicht nur den Talk in der ARD, sondern auch die Talks in den privaten bedienen sich ja desselben Personals, dieselben Menschen, die dort diskutieren können im Wesentlichen, und das macht es nicht einfacher. Es ist aber auch auf gar keinen Fall so, aus meiner Sicht, dass wir zu viel vom Gleichen haben im Moment. Nach der Talk-Reform gibt es eine Sendung mehr. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich Hans Hoff und seine Kollegen lese, als habe es im Sommer seit September plötzlich eine Revolution stattgefunden und es würde nur noch getalkt im deutschen Fernsehen. Realistisch haben wir in der ARD eine Talksendung mehr. Günther Jauch talkt jetzt am Sonntag, Anne Will am Mittwoch, da haben wir vorher getalkt. Ob da jetzt jede Entscheidung, die die Intendanten getroffen haben, sinnvoll ist, möchte ich nicht beurteilen, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden wir von morgens bis abends das Gleiche machen. Das
können Sie uns denn so ein bisschen an Ihren praktischen Erfahrungen teilhaben lassen, wie die ARD, wie Sie das konkret organisieren? Wir haben ja vorab davon gehört, dass bei der ARD-Chefredaktion eine neue Gästedatenbank geführt wird, damit es nicht zu Überschneidungen kommt. Wie funktioniert das alles in der Praxis?
Also in der Praxis spielt aus unserer Erfahrung die ARD Talk-Datenbank, Gäste-Datenbank eher eine geringe Rolle. Ich habe, seit es Günther Jauch gibt und diese Datenbank, also seit dem Sommer, noch keinen Fall erlebt, wo es eine Auseinandersetzung darüber gab, wer denn nun welchen Gast einlädt. Was meine Redaktion betrifft, für andere kann ich da natürlich nicht sprechen. Es gab nicht den Versuch, irgendetwas zu koordinieren nach dem Motto, ihr dürft jetzt aber den oder den Gast nicht einladen, der sitzt schon bei Anne Will oder bei Herrn Beckmann oder bei Herrn Jauch. Das gab es alles nichts. Für uns hat sich die Arbeit im praktischen Ablauf ganz vielfältig verändert. Das liegt aber am Sendeplatzwechsel. Wenn Sie montags senden, ist es einfach eine komplett andere Arbeitswoche, als wenn Sie am Mittwoch senden. Und wir sind ja ein recherchestarkes Format mit sehr vielen Einspielfilmen. Und Sie können sich vorstellen, dass die Recherchen für diese Einspielfilme am Wochenende quasi nicht möglich sind. Sie erreichen niemanden. Wir recherchieren ausschließlich mit Primärquellen. Versuchen Sie mal, das Bundesamt für Statistik am Sonntag zu erreichen. Das können Sie natürlich vergessen. Ab Freitags 12.30 Uhr kriegen Sie da keinen mehr. Das heißt, das hat unsere Arbeit deutlich erschwert, dass wir die beiden Tage unmittelbar vor unserer Sendung zu Recherchezwecken nur noch sehr eingeschränkt nutzen können. Das ist für uns das Schwierigste an der neuen Situation, nicht die Konkurrenz durch Günther Jauch. Und auch da, uns gibt es ja länger auf dem Sender, glaube ich zumindest, Frau Christiansen, korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege, aber als es Sie mit Ihrer Sendung gab und wir haben schon in unserer, ich glaube, dritten oder vierten Sendung bei uns im Studio gekocht. Ja, also Küche und Kochen und weiche Themen wie jetzt am Montag. Ist kein weiches Thema, aber sagen wir mal, kein Thema, was jetzt so top auf der politischen Agenda in Berlin steht, wie vielleicht gerade die Euro-Krise. Da haben wir Organspende gemacht. Diese Themenvielfalt gab es bei Hart aber fair immer. Und ist keine Reaktion auf eine zusätzliche Talksendung durch Günther Jauch jetzt am Sonntag. Bei uns hat schon Günther Gabriel gesungen, Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, gegrillt. Wir haben dieses Format immer erweitert und unsere Feststellung ist, ähnlich wie die von Herrn Strunz, dass es in der Mischung stimmen muss, dass man auch das Format mal öffnen muss, andere Sachen zulassen muss, um auch mal neue Menschen vielleicht für unser Format zu begeistern, die dann auch in der kommenden Woche wieder einschalten, wenn es vielleicht etwas, sage ich mal, strenger politischer nach der Berliner Agenda zugeht.
Hans-Jürgen Schulte hat deine Analysen gerade schon erwähnt. Du hast Hart aber fair über die Jahre sehr genau beobachtet, die anderen Talk-Formate auch. Was ist deine Bestandsaufnahme jetzt aktuell seit September? Wie steht die ARD talkmäßig da?
Wenn ich schauen will, wie die ARD dasteht, hilft es mir sehr, dass ich eben sehr bei Herrn Strunz zugehört habe und mir gemerkt habe, wie sehr er sozusagen diesen sportlichen Aspekt in das Ganze beibringt. Also wir reden ja hier über Polit-Talks, was ja schon eigentlich in sich ein falscher Titel ist, weil Polit-Talks gibt es eigentlich im deutschen Fernsehen so gut wie gar nicht. Es gibt nur noch Talks mit Politdarstellern. Und aber dieses Sportliche kommt immer mehr zum Tragen. Das heißt, wir haben immer mehr eine, weiß ich nicht, die deutschen Meisterschaften im Jonglieren von Worthülsen. ich habe nur noch ein gewisses Personal, was da rumsitzt und was das absondert, was im Prinzip die Organisatoren der Talkshow schon lange vorher wussten. Das heißt, die Rollen werden streng besetzt. Ich muss einen Pol haben, ich muss einen Gegenpol haben und ich muss im Zweifel auch noch irgendwas in der Mitte haben. Und was die ARD jetzt zum Beispiel diese Woche gemacht hat, ich sag mal so, der Einfluss von Günter Jauch ist eigentlich, dass alles andere auch Stern-TV-iger wird. Ja, gut. Ne? Also immer mehr gleicht sich das an und Herr Schulte mag sagen, dass das schon früher gekocht wurde. Ich glaube einfach, dass sich nicht unbedingt hart, aber fair verändert hat, sondern im Prinzip die Gäste haben sich auch verändert. Inzwischen geht man sehr professionalisiert in eine Talkshow hinein. Das heißt, die Leute wissen vorher, was sie da erwartet und sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Das war möglicherweise in der Anfangsphase noch anders. Ich kann mich noch erinnern, wie Herr Steinbrück bei Hart aber fair saß und ihm wurden einschlafende Tauben bei einer Rede von ihm vorgespielt. Das war noch so ein Überraschungsmoment, wo ich denke, das hatte irgendwie auf eine Art auch eine politische Dimension. Aber das sehe ich heute nicht mehr.
Einer, der sich definitiv nicht angeglichen hat, ist Michel Friedmann. Hans Hoff hat über Sie geschrieben, aggressiv auftretende Moderatoren wie etwa Michel Friedmann müssen ins Spartensender-Exil bei N24 ausweichen und sich dort die Quoten schönreden. Hat er recht oder sehen Sie es heute als willkommene Stärke für sich und für Ihr Format, dass Sie quasi in einem etwas elitäreren Nachrichtensender-Umfeld stattfinden?
Also weder noch. Wenn man so arbeitet, wie ich arbeite, braucht man in der Tat absolute Freiheit vom Sendechef. Weil es gibt Ärger. Politik beschwert sich gern. Jetzt sage ich mal, in dem Fall ist Privatfernsehen insofern ein Vorteil, vor allem wenn es ein Nachrichtenspartensender ist, dass wir keine Gremien haben, die sich kontrollieren, in dem Sinne, dass wer sich beschwert, gleichzeitig der ist, der kontrolliert. Das ist ein Vorteil, wenn man es so macht wie ich. In der Tat muss man auch sagen, darauf bin ich stolz, dass wir mit dem Talk, den ich bei N24 mache, mehr Quote im Durchschnitt habe als der Sendedurchschnitt sogar. Das ist nicht schlecht.
Es ist eines der erfolgreichsten Formate des Senders.
Darum geht es mir nicht. Ich will damit nur sagen, anscheinend geht das. Das Dritte, was ich sagen will, ist, ich mache wirklich die Konzeption ist pur. Also es gibt bei mir keine Matzen, es gibt bei mir keine Spielereien und darauf lege ich wirklich persönlich Wert und ich bewerte nicht, wie es andere machen. Ich mache eine Politiksendung, also diskutiere ich mit Politikern und nicht mit Schauspielern, die so tun, als ob sie politisch informiert seien oder gar kompetent sind, nur weil sie bei irgendeinem Verein gerade unterwegs sind, um ihr Image zu verbessern. Also ich mache pures Besetzung, eine pure Besetzung, weil ich auch die Verantwortung abfrage. Man hat darauf mit seinem Blick recht, natürlich nimmst du Pol und Gegenpol, aber das ist nicht eine Inszenierung der Inszenierung wegen, sondern das ist die politische Situation. Also du nimmst die Regierung, du nimmst die Opposition. Eine weitere Bemerkung, die ich machen will, das hat auch schon bei der ARD funktioniert. Wir nehmen auch sehr oft völlig Unbekannte. Also ich setze nicht nur auf den Promi. Und erstaunlicherweise schaffe ich manchmal bessere Quoten mit Politikern und Politikerinnen, die noch nicht top bekannt sind, als wenn ich zum Beispiel einen Minister habe und einen Staatssekretär, den man in der Tat mittlerweile anscheinend nachplappern kann. Also die Neugier des Zuschauers, wie ist der denn eigentlich, die dann befriedigt werden muss, nämlich dass diese Person reden kann, argumentieren kann. Und jetzt kommt ein letztes hinzu. Ich unterbreche in der Tat oft. Das macht dem Redenden es schwer. Ich tue es nicht, weil ich so einen großen Spaß dran habe, Leute zu unterbrechen, sondern wenn ich merke, jetzt kommt die Karteikarte. Dieses vorbereitete Statement, und das merkt man, wenn man lange im Geschäft ist, dann erlaube ich mir das, was ich an Diskussionskultur in Frankreich gelernt habe. Ich komme aus Paris, nämlich man unterbricht, der unterbricht dich und wir unterbrechen uns. Und das ist ein sehr lebendiges Gespräch, weil in der Tat hier auch Profis sind. Also ich habe kein Mitleid mit irgendeinem Bundestagsabgeordneten oder einem Minister, ob er sich durchsetzen kann mir gegenüber oder nicht. Das ist anders, als wenn ich einen normalen Bürger zu interviewen hätte. Die Jungs und Mädels sind schon sehr abgebrüht. Die wissen schon, wie es lang geht. Und sie benutzen uns als Plattform, völlig legitim. Aber wir haben dann die Aufgabe, ihnen die Plattform ein bisschen zu verändern. Dabei entsteht von Zeit zu Zeit was ganz Spannendes. Mehr kann man auch nicht erreichen. So, und aus dem heraus habe ich sehr viel Freude und Spaß. Und es erscheint mir nach wie vor eine sinnvolle politische Arbeit, als Journalist das zu übersetzen. Und das muss ich sagen, ich bin insofern bei N24 ganz glücklich, weil es noch nie einen Anruf meines Geschäftsführers oder meines Chefredakteurs gab vorher, wie hast du besetzt, was machst du, oder gar danach. Wenn es Beschwerden gab, und es gab Beschwerden, es gab ja auch mal eine öffentliche Beschwerde von Herrn Lohmann, da ging es um die Kirche. Und dann hat er einen offenen Brief geschrieben und dann hat der Chefredakteur geschrieben, du weißt, zu wem du gehst, und wenn du es dann tust, dann musst du dich selbst um die Folgen kümmern und schreib mich dem Chefredakteur an.
Wenn wir einige Jahre zurückdenken, Herr Friedmann, dann haben auch Sie ja in der ARD getalkt und haben für Ihr damaliges Format Friedmann 2001 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Wohlgemerkt nicht in der Kategorie beste Talksendung oder sowas, sondern als beste Informationssendung. Man war also offensichtlich damals der Meinung, dass ein politischer Talk, Ihr politischer Talk, tatsächlich für Informationsvermittlung wertvoll ist. Was hat sich geändert, dass das heute offensichtlich sehr viel schwieriger geworden ist und ich unterstelle mal, eine solche Preisentscheidung heute nicht unbedingt denkbar wäre?
Das weiß ich alles nicht. Ich habe meine Sendung verloren, weil ich mich persönlich falsch verhalten habe und weil die ARD dies nicht übersetzen wollte. Das muss man einfach sagen. Aber man muss genauso der Wahrheit gegenüber sagen, ich war, als ich die Sendung machte, nicht das Lieblingskind der ARD. Die mussten mich, nicht die wollten mich. Mein Haussender, der Hessische Rundfunk, hat mich durchgeboxt zur Alternative Gabi Bauer jede Woche. Und dann zeigte sich irgendwie, dass da irgendetwas kommt. Ich war ja davor schon viele Jahre beim Hessischen Rundfunk im dritten Programm, dass da irgendein ein journalistischer Stil in der Politik eingeführt wird, den es so nicht gab und gibt, auch bis heute nicht gibt. Nämlich ein relativ angstfreies, an der Grenze des Respekts, immer noch Respekt, aber nicht Titelrespekt, Machtrespekt, Selbstrespekt stattfindenden Talk. Und ich erinnere mich, dass meine Verlängerung, obwohl wir von der Quote wirklich gut waren, erstaunlicherweise, die Verlängerung bei mir noch im November zu diskutieren war, ob ich im nächsten Jahr weitermache, währenddessen damals Gabi Bauer oder Gauck die schon hatte. Also die ARD wollte mich nicht wirklich.
Aber sie wollte sie nicht, weil sie immer unterbrechen, weil sie eben nicht kompatibel sind zu dem Mainstream, den wir heute haben.
Genau.
Sie sind unangenehm für den Zuschauer.
Ja. Aber es muss wohl, wissen Sie, Ihre Bemerkung finde ich insofern interessant. Meine damalige Chefredakteurin und wirkliche Mentorin, Frau Jochimsen, fuhr mal mit dem Taxi und kam ganz empört in die Redaktionssitzung und sagte mir, weißt du, Michael, ich halte das nicht mehr aus. Ich war gerade im Taxi und dann hieß es, Sie sind doch die Chefin von Friedmann, Sie sind doch verantwortlich. Und der Taxifahrer hat 10 Minuten auf dich gekotzt und gelästert und. Da habe ich dem irgendwann gesagt, ich bezahlt habe, Sie müssen den doch nicht anschauen. Und da sagte der Typ zu mir, aber ich bin süchtig nach Friedmann. So, es ist mir ehrlich nicht meine Aufgabe als Moderator, und es war nie mein Selbstverständnis, ob ich in der Öffentlichkeit gemocht werde, sympathisiert werde. Ich habe eine Aufgabe zu machen und die möchte ich authentisch machen. Ich bin, wie ich bin, ich diskutiere gern, wie ich diskutiere. Jeder weiß, wenn er dann zusagt, dass er zu mir kommt. Und anscheinend gibt es eine Gruppe Menschen in Deutschland, die sich das antun wollen.
Aber nicht in der ARD.
Ich glaube, dass wenn wir in der ARD geblieben wären, wir nach wie vor eine der erfolgreichsten Sendungen geblieben wären.
Nicht in dieser Wellness-Oase, die jetzt haben.
Aber vielleicht gerade in der Oase.
Vielleicht gerade deshalb als Kontrapunkt. Vielleicht,
aber das ist auch nicht meine, sagen wir mal, mein Blick oder meine Aufgabe. Also ich bewerbe mich nicht bei der ARD. Ich bin in meinem Sender sehr dankbar. Ich würde aber natürlich heucheln, wenn ich sagen würde, natürlich ist es auch schön, wenn 10-mal so viele Zuschauer dir deine Arbeit abnehmen. Klar. Aber das Wichtigste für mich ist, dass ich es machen kann, wie ich bin. Das will ich hier gar nicht jetzt. Es ist nicht mein einziger Beruf. Und das gibt mir vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich das mache, dann will ich das wirklich so machen, wie ich es mir vorstelle. Und das ist mir mit meinen Produzenten, mit meinen Redaktionen bisher gelungen. Ich bestehe darauf, und weil ich einfach das Publikum denn doch anders sehe. Ich bestehe darauf, dass das Publikum auch eine Lust, eine Sehnsucht und ein Interesse hat an eine andere Melodie als die, die wir von der ARD täglich hören.
Aber nicht das von der ARD.
Frau Christiansen, ganz kurz dazu.
Ja, weil wir haben dann ja wieder gemeinsam angefangen, das heißt, wir waren die Produzenten und haben das sehr, sehr gerne wieder angefangen. Wie gesagt, bedauerlicherweise war da in der ARD keine Gesprächsbereitschaft, um das mit Michelle nochmal zu versuchen. Aber dann bei N24. Man muss natürlich auch als Produzent, man spielt gern den Rambock, weil es gibt diejenigen, sagen wir mal, es hält sich über, wenn Sie jetzt mal einen Monat nehmen, die Waage, diejenigen, die anrufen und sagen, es war super, und diejenigen, die aber also wirklich scharf anrufen, und da brauchen sie gute, starke Leute am Telefon, die sich dann erstmal diesen Schwall anhören. Das ist klar. Aber das heißt doch, dass die Polarisierung auch irgendwo gewünscht wird. Und ich glaube, gerade eine Wellness-Oase, die da ist, könnte eigentlich einen guten Kontrapunkt irgendwo gebrauchen und sagen, das ist auch eine Farbe. Ich brauche Farben, ich brauche Marken, wie Klaus Strunz sagte, die erkennbar sind. Und das wäre eigentlich und ist immer geblieben, weil du authentisch geblieben bist und weil man auch nie etwas anderes darum gebaut hat. Das andere Problem ist, bekommt man Gäste. Michelle ist sozusagen mit diesem Etikett eingeführt. Es ist auch nicht immer einfach, weil es gibt viele Gäste, die sagen, da gehe ich nicht hin. Und da hat man es natürlich in der Wellness-Oase einfacher anzufragen, wenn man weiß, da komme ich heil wieder raus, als bei Michelle, wo man nicht so genau weiß. Wer sitzt also, mir gegenüber?
Es gab einen Minister, der war vor ein paar Monaten bei mir, das war Niebel. Und der fing wirklich in der Sendung an, jetzt in der Sendung, und das ist das, was Klaus Strunz angedeutet hat, das hast du im Print nicht, ich schreibe ja auch für die Welt am Sonntag, der schrie mich plötzlich an, ich höre mir Ihre Scheißfragen nicht mehr an.
Super.
Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie haben ein Problem, Sie sind Minister und Sie müssen sich Fragen anhören, denn das nennt man Demokratie. Ich bin Journalist, geben Sie mir Antworten. Und solange Sie mir keine Antworten geben, stelle ich Ihnen immer wieder, ich zitiere Niebel, Scheißfragen.
Ja, und das kriegen Sie in der ARD nicht.
Herr Spreng, als, vielleicht können Sie uns weiterhelfen an der Stelle. Als politischer Beobachter, als politischer Berater, sind Talkshows aus Ihrer Sicht das richtige Gefäß für Politikvermittlung?
Ja, vielleicht nur eine Bemerkung. Also die Bemerkung eben von Herrn Friedmann über Herrn Niebel, das war das Erste, was, müssen wir sagen, für mich ein Erkenntnisgewinn war der Diskussion bisher. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn von Talkshows, ja, dass ein Erkenntnisgewinn erzielt wird und nicht Quoten und Einspieler und 60-Sekunden-Gimmicks oder sonst was. Mir wird zu wenig über den Erkenntnisgewinn gesprochen. Das heißt, und das ist ein Erkenntnisgewinn, wenn es gelingt, bei einem Politiker für einen Moment die Hülle aufzubrechen. Ein anderer Erkenntnisgewinn ist eine neue Information oder eine Kontroverse, wo Argumente geschärft werden. Also sag mal, der Todesmix für jede Talkshow ist etwa die Zusammenstellung Kauder, Niebel, Lötsch, Nahles. Ja? Das ist gewissermaßen der Todesmix.
Stoiber war auch nicht schlecht zu
deinem. Ja, Stoiber hatte aber noch, wir kennen die legendäre Sendung bei Frau Christiansen, einen gewissen, doch schon Unterhaltungswert, das muss man schon sagen.
Okay.
Nein, aber mir geht es jetzt deshalb mehr um den Erkenntnisgewinn. Ja? Und der ist eben nur zu erzielen durch die Qualität des Moderators und durch den Mix der Gäste, wie ich sie miteinander konfrontiere oder nicht. Da ist es völlig egal, ob da eine Abstimmung stattfindet, ja, ob da eine 60-Sekunden-Einblendung noch kommt, ob das Studio wie aus dem Weltraum daherkommt, ja, pompös, das Studio ist ja fast bei Jauch die Message, ja, das ist mir alles egal. Das heißt, im Fernsehen wird aus meiner Sicht zu viel getalkt und zu wenig gesprochen. Ja, ich vermisse Gesprächssendungen, ja, bei denen ein solcher Erkenntnisgewinn erzielt wird. Ich meine, wir vermissen alle Günter Gauss wahrscheinlich, aber ich vermisse auch Frau Maischberger von NTV früher, ja, diese Sendungen 1:1. Ich vermisse kluge Gespräche von Gero von Böhm. Ja. Ja. Also diese Gespräche, ja, wo kluge Menschen miteinander die Zeit haben, ohne Unterbrechung sich zu unterhalten und tatsächlich auch Gedanken zu entwickeln, Argumente zu schärfen und zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und das ist eben das Problem der Talkshows. Und wir sehen es ja, dass inzwischen
offenbar es für notwendig gehalten wird, eine immer größere Reizüberflutung herzustellen, ja, durch immer neue Einspieler, durch immer neue Sofas, die irgendwo stehen, oder immer neue Gags, die da veranstaltet werden. Und dies führt dazu, dass am Ende überhaupt kein Gespräch mehr zustande kommt. Und damit arbeiten natürlich die Talkshows den Politikern in die Hände. Ja? Denn Politiker, für die gibt es nichts Besseres, als dass die Diskussion unterbrochen wird, ja, bevor sie an die Wand genagelt werden. Ja? Und das ist das Ärgerliche für mich, dass nicht mehr die Situationen entstehen, wo die Hülle durchbrochen wird, wo ein Politiker plötzlich dasteht und sagt, ich weiß auch nicht mehr weiter. Ja? Und das ist das, was ich am Fernsehen vermisse. Und die Politiker sind ja inzwischen super vorbereitet. Ja? Die werden ja gecoacht, die bekommen ihre Argumente von ihren Beratern geliefert, die bekommen Anweisungen, wie sie aufzutreten haben, wie ihre Gesichtsmimik sein soll und so weiter und so weiter. Das bekommen die ja alles. Und es finden vor den Talkshows ja auch Absprachen statt. Die Politiker, die in einer Koalition sind oder irgendwie politisch verwandt sind, sprechen sich ja vorher ab. Wie verteilen wir die Rollen? Wie treten wir da auf? Ich habe es selbst erlebt vor einer Sendung von Anne Will, wo mich ein Mensch anrief und sagte, ich will heute Abend Herrn X als FDP-Vorsitzenden vorschlagen, unterstützen Sie das? Ja, eine völlig absurde Situation. Oder in einer anderen
Sendung war das. Also sollte sozusagen vor der Sendung eine Absprache.
Ja, logisch. Oder in einer anderen, vor einer anderen Sendung, wo mich ein Kabinettsmitglied mehrmals versucht hat zu erreichen, ganz offensichtlich auch, um eine solche Absprache zu erzielen, ich aber leider an diesem Tag überhaupt keine Zeit hatte, dieses Gespräch entgegenzunehmen. Aber das meine ich, diese Form der heutigen Talkshows, ja, wo wenig getalkt wird und viel Show gemacht wird, deshalb wird ja hier auch hauptsächlich über die Inszenierung gesprochen und wenig über die Inhalte. Diese Art der Talkshows führt dazu, dass die Politiker sich totlachen am Ende. Ja?
Jetzt sprechen Sie gerade die ganze Zeit aus der Perspektive des kritischen politischen Journalisten, Herr Spreng. Würden Sie denn als Berater, wenn Sie eben Spitzenkandidaten wie Stoiber oder Rüttgers zu coachen, zu vertreten haben, das genauso sehen? Oder sind Sie dann nicht Teil der Coaching-Bewegung, nenne ich das mal, die Sie jetzt gerade eben so kritisch aufs Korn genommen haben?
Nein. Ich habe kritisch aufs Horn genommen, dass die derzeitige Art der Fernsehtalkshows dem entgegenkommt, ja, und den Politikern die Chance lässt, auch ihre Inszenierung durchzuziehen und durchzuhalten. Dass Politiker sich vorprofessionalisieren und vor einer Sendung sich darauf vorbereiten. Also nehmen wir das Beispiel, ich war ja verantwortlich für Stoiber, für dieses erste Kanzlerduell mit Schröder, dass das vorher intensiv vorbereitet wird. Ich meine, das wären ja Amateure, wenn sie es nicht täten. Und da werden natürlich Argumente geprobt. Wir haben also eine Art Studio aufgebaut in der Staatskanzlei. Ich habe den Schröder gemacht und so, ja. Also das wird natürlich vorher geprobt, ja. Und es gibt Spielsituationen. Aber das ist eine, wie ich finde, eine Professionalisierung. Und umso wichtiger ist es ja die Aufgabe des Fragers oder des Talkmasters, dies zu durchbrechen. Aber hier sind ja unterschiedliche Interessen. Der Politiker möchte gut aussehen und der Talkmaster möchte, hoffe ich, wenn er gut ist, ein Erkenntnisgewinn erzielen.
Nein, ich möchte nicht.
Natürlich. Und Sie würden eben sich da an der Stelle stärkere Sparringspartner wünschen auf der Moderatorenseite.
Ja, ich finde die Moderatoren ja gar nicht schlecht. Ich glaube, sie sind auch ein Opfer inzwischen dieses Gimmick-Konzepts, das viele Talkshows haben.
Klaus Pons dazu.
Ich habe nur eine Sache, die mir auffällt, und würde nochmal das Stichwort Kasperltheater aufnehmen von Kollegen Hoff, allerdings mit der Betonung von Theater. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein bisschen die Problematik, dass wir uns sozusagen absolut hochpimpen in der Vorbereitung und keinen Raum für Überraschung lassen. Das ist, wenn ich nochmal an Michel Friedmann denke, ein denkwürdiger Sachverhalt, der mir da im Kopf geblieben ist, als Wolfgang Schäuble mal plötzlich die privilegierte Partnerschaft nicht erklären konnte, 10 Minuten lang. Das ist natürlich, das vergisst man nicht mehr als politischer Mensch, denkt man, da war doch irgendwas. Und wenn Schäuble, der ja schon einer der, wie soll ich sagen, intellektuellen Großgewichte der Partei ist, einen zentralen Politikinhalt in der internationalen Politik nicht erklären kann, dann ist man schlauer geworden. Ich habe selber manchmal das Gefühl, und da haben wir aber auch noch keine richtige Lösung, habe aber auch beim Gucken von Shows der Kollegen das Gefühl, dass schon zu wenig Raum für das Außergewöhnliche existiert, weil es tatsächlich viel nach einer Dramaturgie abläuft. Also da ist der Schurke, da ist der Regierungsvertreter, dann merkt man manchmal richtig, ups, da hatten sie 4 Männer, jetzt musste noch eine Hübsche, da hatte aber nur eine Schauspielerin Zeit. Gott sei Dank hat die auch eine Tochter und kann deshalb dann auch irgendwas sagen zur Schule. Also das ist, ich glaube, dass das im Publikum auslöst, alles steht vorher schon fest. Und wenn ich will, dass alles vorher schon feststeht, dann gehe ich nicht Fernseh gucken, sondern dann mache ich irgendwie was anderes. Vielleicht muss man sich die Begriffsfelder Theater und Sport, Sie haben Sport vorhin eingeführt, also ich bin da ein bisschen anfällig mit Sportvergleichen und sowas. Das ist doch der große Reiz des Sports. Sie wissen nicht, was auf dem verdammten Platz passiert. Sie ahnen, dass Bayern München wahrscheinlich wieder gewinnt, aber dann leuchtet einem beim Elfmeterschuss einer mit diesem Laser an und der verballert. Ja, das ist ein großer Moment. Und wo sind diese Momente in unseren Shows? Ist schon also übertragen sozusagen. Ein Erkenntnisgewinn, eine Überraschung. Einer weiß nicht weiter. Der Nächste ist vollkommen irritiert wegen der Frage, weil sie nicht vorher verabredet war. Ist ein Gefühl. Achtung, früher war alles besser, ja. Aber das war irgendwie anders. Wenn ich immer so schaue, die Highlights aus den Talkshows von früher, dann sind es ja immer die Momente, wo Kinski entgleist oder bei Menge irgendwas passiert ist oder sowas. Also besondere Momente. Und eigentlich sind wir ja schon die, die besondere Momente kreieren sollten, wenn sie dann einen Erkenntnisgewinn vermitteln. Das muss man aus dem Hasperl-Theater-Kritikpunkt, glaube ich, ernst nehmen.
Ja, aber heute wird das ja dann so inszeniert, dass Herr Bushido gegen Herrn Brüderle gesetzt wird. Und das bringt natürlich keinerlei Erkenntnis.
Außer Bushido ist plötzlich sehr, sehr schlau.
Das bringt nur Show, aber es bringt keinerlei Erkenntnis.
Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich mir ein zu starres Konzept setze. Also wenn ich heute sage, es muss immer so sein, da fange ich mit dem Sofa an und dann gehe ich nach hinten und dann habe ich da zwei und da einen und da das. Wenn man bei uns das je gemacht hätte, hätten wir, ich glaube, die Hälfte der Sendung nicht machen können. Die wir als Einzelgespräche geführt haben, die wir als 1:1 real hatten, die wir aber dann auch wieder mit 5 oder 6 hatten. Das heißt, auch ein Gespräch wie das legendäre mit Stoiber wäre nie zustande gekommen, wenn wir da nicht wirklich gesagt hätten, wir hätten eine Stunde alleine auch Zeit
für uns. Das Legendäre war, da hat ihn Rürup so aus der Reserve gelockt, dass er Sie mit Frau Merkel angesprochen hat.
Herr Rürup hat ihn gar nicht aus der Reserve gelockt. Ihm fiel vorher schon Ron Sommer und den Namen von der Telekom nicht ein. Er war an dem Abend so, dass ihm einiges nicht einfiel.
Aber nur eins fällt mir gerade noch ein. Es würde, glaube ich, kein Theater Erfolg haben, das immer nur Reklamhefte nachspielt. Also immer nur genau sozusagen vorher schon weiß, dann kommt der auf die Bühne, die Regieanweisung ist so, dann kommt der rein. Sondern es ist ja interessant, genau. Wie ist heute Julia? Ja? Was wird herausgearbeitet? Welcher Punkt ist besonders? Und es ist auch eigentlich immer der gleiche Kontext. Und es unterscheidet Spannendes von langweiligem Theater und vielleicht ist bei uns auch so.
Ja. Bevor Michel Friedmann dran ist, würde ich gern kurz Herrn Schulte fragen dazu, wie starr oder erstarrt, wie Sabine Christiansen gerade formuliert hat, ist es bei Ihnen?
Aus meiner Sicht kein Stück erstarrt. Wird Sie jetzt vielleicht nicht wundern, die Aussage. Aber wir haben doch wirklich ein breites Angebot. Ja? Michel Friedmann hat gerade seine Talkshow geschildert, die es auch im ersten schon gab, als Frau Christiansen gesendet hat. Bei Herrn Friedmann haben, so nehme ich das jetzt mal, ständig Menschen angerufen und sich darüber beschwert oder häufig, wie er mit ihnen umgegangen ist, dass sie es unfair fanden oder was auch immer. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, Frau Christiansen, im Subtext herrscht ja immer hier, ja, bei N24, da stehen alle. Wir haben das noch nicht erlebt. Auch bei uns gibt es Menschen, die sich anschließend beschweren. Ja, so, das ist selbstverständlich. Es gibt auch Gäste, die kommen nicht mehr. Die waren einmal da oder die kommen gar nicht. Und wir hören von den Referenten, Sprechern, Mitarbeitern, wir trauen dem das nicht zu. Diese konfrontative Auseinandersetzung, die ihr da plant mit unserem Mann, unserer Frau, trauen wir dem nicht zu. Den schicken wir nicht zu euch. Das gibt es ja alles. Und natürlich ist es völlig richtig, dass man manchmal den Eindruck hat, einem Kasperle-Theater beizuwohnen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das liegt aber, glaube ich, weniger an den Gästen. Mir geht auch dieses Politiker-Bashing, ehrlich gesagt, auf die Nerven. Wenn Herr Kauder sich in eine Sendung stellt und die Regierungsseite dort vertritt, dann finde ich das völlig okay, dass er professionell vorbereitet ist und dass er seine Botschaften loswerden muss. Und es ist unsere Aufgabe, ihn da ein bisschen rauszuholen. Genau. Ja? Das kann man auf ganz unterschiedliche Weisen machen. Das kann man, wenn man das Talent und die Fähigkeit und die Professionalität hat und die Neigung wie Herr Friedmann, in stark kontroversen Gesprächen das zu machen, wunderbar. Herr Strunz macht das in einer konfrontativ aufgestellten Situation. Bei uns steht der Moderator, die Gäste sitzen, es gibt die klassischen Stuhlrunden, das gibt es alles und das ist hat ja auch alles jederzeit die Möglichkeit, so magische Momente zu schaffen. wie Frau Christiansens Gespräch mit Herrn Stoiber. Als ich das damals live gesehen habe, wusste ich, ich möchte nicht, dass der Mann mich regiert, wenn er selbst dieser Situation als Profi nicht gewachsen ist. Das war für mich ein echter Erkenntnisgewinn. Bei uns in der Sendung sollte Frau Koch-Merin mal eine nicht ganz so schwere Auskunft über den Staatsschulden, über die Höhe der Staatsschulden machen. Das konnte sie nicht. Das ist auch ein Erkenntnisgewinn. Letzte Woche sprachen wir mit Herrn Steinmeier darüber, wie er mit seiner 14-jährigen Tochter über die Nierenspende gesprochen hat. Natürlich kann man auch, Herr Singhammer, der gegen jede Form der Organspende nach dem Tod ist, aus der Reserve locken, wenn man ein Gespräch führt mit einer 18-Jährigen, die nicht mehr leben würde, hätte sie diese Spende nicht bekommen. Ja? Also es gibt ja immer Möglichkeiten, auch außerhalb des rein konfrontativen Gesprächs einen Erkenntnisgewinn herzuzeugen. Und diese magischen Fernsehmomente gelingen uns nicht jede Woche. Aber sie gelingen uns immer wieder, und da bin ich ganz bei Herrn Strunz, das ist das Tolle am Fernsehen.
Herr Friedmann.
Also ich glaube auch, dass die Zielsetzung und die eigene Identitätsbestimmung eines Programms, übrigens wie auch einer Zeitung, also der eigene Anspruch, der formuliert wird, der ist abzufragen. Und wir haben ja jetzt auch wieder angefangen, über Talk an sich zu reden. Ich würde schon sagen, der politische Talk, also die Gesprächssendung über politische Fragen, das ist eine Disziplin für sich, keine bessere und keine schlechtere als die Unterhaltungstalkshows, aber sie ist denn doch eine andere. Und hier stellt sich eben die Frage, wenn eine Sendung sich definiert als eine politische Talksendung, dann muss sie diesem Anspruch auch gerecht werden. Die Problematik ist zum Beispiel sehr deutlich geworden in den letzten Jahren in der Besetzung, wenn plötzlich Experten in diesen Sendungen sitzen. Das ist mir zum Beispiel negativ aufgefallen, diese Tendenz. Weil was ist ein Experte? Nur weil du jetzt eingeladen bist und als Experte bezeichnet wirst? Und der Experte erzählt dem Publikum als solcher beschrieben, ohne dass er Verantwortung dafür übernehmen muss, was er da gerade sagt, wie es richtig wäre. Und ersetzt mehr und mehr diejenigen, die die Verantwortung haben und die für ihre Fehler, aber auch für ihre Erfolge einstehen können. Also es sitzen ja nicht nur Politiker da, die Fehler machen. Das ist etwas, wo man natürlich sagt als Journalist, schön, das habe ich demaskieren können. Es sind auch Erfolgreiche da. Und diese Stringenz, das ist etwas, was ich schon einfordere.
Herr Friedmann, darf ich Sie dann fragen, warum Sie zu uns in die Sendung kommen?
Ich komme zu Ihnen in der Sendung, wenn Sie ein politisches Thema machen.
Ja, aber Sie sind ja auch nicht das, was Sie jetzt hier vehement einfordern, ein Politiker, der Verantwortung
trägt. Ich bin aber kein Experte. Ich komme zu Ihnen beispielsweise als Journalist und Publizist.
Dann, Herr Friedmann, würde ich Sie bitten, nochmal kurz zu definieren, was Sie mit
Experten... Gerne. Experte sind für mich diejenigen, die wir in quasi wissenschaftlicher Situation als Fachleute zu einem ganz bestimmten Thema sehen. Das sind Leute, die durch diese Qualifikation einen objektivierteren Beitrag leisten.
Also wenn zum Beispiel zum Thema Alkoholismus ein Arzt da sitzt.
Zum Beispiel. Das kann ich jetzt wieder sagen, für mich ist in einer politischen Talkshow der Alkoholismus kein Thema. Für mich, aber ich rede ja nur für mich.
Ja, aber es ist ja wunderbar, wenn Sie sich beschränken auf streng politische Gäste im Sinne von Verantwortungsträgern, Parlamentariern, Regierungsmitgliedern, Oppositionsführern. Ja. Das ist ja wunderbar, aber es ist doch nicht das alleinselig Machende.
Aber ich habe doch nur für mich...
Das funktioniert ja auch nicht. Ich habe ja vorhin meinen Todesmix genannt.
Ich möchte das schon zu Ende bringen. Ja. Ich kann doch nur beschreiben, wie ich es für mich mache. Ich bewerte keine anderen Konzepte, die übrigens wahrscheinlich auch viel erfolgreicher sind als mein Konzept. Ich bewerte das nicht. Ich stelle nur für mich fest, dass Experten für mich etwas, das ist so eine Experteritis geworden, und ich wollte das nur zu Ende sagen, was ich für unerträglich finde in politischen Sendungen, ist diese Prominentenbank. Also wo die Person, weil sie sich irgendwo mal engagiert oder geoutet hat, plötzlich in dieser Diskussionsrunde in einer politischen Sendung, ich sage es noch einmal, mir geht es nur um die politische Sendung. Das ist was anderes, weil Menschen bei Maischberger, die haben, oder bei Beckmann, das ist eine andere Identitätsbeschreibung. Wenn die dann
plötzlich... Ich weiß es nicht. Ist es
aber,
nur eine
gut, aber für mich war es...
diskutieren wir doch also, gerade, ob es noch
eine... Also am absurdesten ist doch, wenn eine Filmschauspielerin zu einem Thema eingeladen wird, weil sie zu dem Thema einen Film gedreht hat.
Also ja, vorher lief ein Jugendgewaltdrama und weil Frau Ferres die Hauptrolle hatte...
Dann wird es am Sonntag gezeigt und damit der Audience Flow weitergeht, ist es sonntagabends in der Talkshow.
Das ist völlig absurd, denn man wird ja nicht dadurch, dass man einen Film spielt, wird man ja nicht Experte für zeitgeschichtliche Themen. Oder
also da sind wir uns wahrscheinlich relativ schnell einig über diese Erkenntnis, aber Herr Spreng, politische Talkshows ohne Experten, wenn wir das jetzt mal vielleicht außerhalb von Studio Friedmann als Postulat nehmen würden, dann wären die Studios relativ schnell leer, oder?
Ja gut, das ist natürlich auch, wie soll man sagen, eine Verzweiflungshandlung der Verantwortlichen der Talkshows. Ja, wenn Sie Politiker haben, ja, die nichts mehr sagen, ja, und deren Hülle Sie nicht durchbrechen können, das sind ja wirklich Ausnahmeerscheinungen. Und wenn Politiker ihre Statements abspielen und Sie wissen ja schon, was der andere sagt und Sie haben auch schon das Gegenstatement parat und das führt am Ende dazu, dass es eine totale Ödnis wird. Ja. Also laden doch die Talksendungen Leute ein, von denen Sie die Hoffnung haben, dass Sie diese politische Ödnis irgendwie beleben oder aufbrechen. Nein, wenn Sie nur Politiker einladen, außer Herr Friedmann, Herr Friedmann hat ja einen eigenen Stil, diese Politiker zu konfrontieren. Ja, die kann aber nicht bei jeder Sendung, das kann nicht bei jeder Sendung so stattfinden. Wenn Sie eine normale, sagen wir mal normale Talkshow machen, dann haben Sie nicht die Chance, Politiker so anzugehen, wie Sie das tun. Ja, würde auch das Publikum, glaube ich, in dieser Form nicht permanent akzeptieren. So, dann brauchen Sie irgendwelche Leute, die dieses politische Ritual aufbrechen. Und dazu dienen dann gelegentlich auch Experten.
Ich muss Ihnen da widersprechen, das ist keine Verzweiflungstat, das ist eine konzeptionelle Überlegung. Ich finde es doch hochspannend, Politiker nicht nur mit sich selbst diskutieren zu lassen, weil dann kann ich mir auch eine Bundestagsdebatte, nicht gegen Sie, Herr Friedmann, angucken, ja, das ist eher gegen Herrn Lammert, der uns vorwirft, wir würden Politik inszenieren. Was ist denn eine Haushaltsdebatte im Bundestag anderes als eine Inszenierung? Dieses Argument habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Ich finde es aber gerade wunderbar, wenn wir... Nochmal Thema Organspende, Herrn Steinmeier und Herrn Singhammer miteinander diskutieren lassen über das Für und Wider der Todspende. Kann man das machen? Ich finde es aber sehr spannend, Herrn Singhammer, der dagegen ist, mit einem Mädchen zu konfrontieren, das nicht mehr leben würde, wenn er sich durchsetzen würde. Ja. Ja? Oder eine Rentnerin in die Sendung zu holen, damit die Entscheidungsträger, die über die Höhe der Rente dieser Frau diskutieren, mal diese Frau erleben. Das hat auch mit Herrn Steinbrück und mit Herrn Wiefelspütz und einer Rentnerin, die wir in der Sendung hatten, hervorragend geklappt. Oder einem Kind, dem das Geld, was es in der Ferienarbeit weggenommen bekommen hat, weil die Mutter Hartz-IV-Empfänger ist, das in der Sendung zu haben und damit Herrn Kauder zu sitzen, er soll mal diesem Mädchen erklären, warum sie jetzt die 400 Euro, die sie in 6 Wochen Arbeit verdient hat, nicht behalten darf, halte ich für einen hohen Erkenntnisgewinn und teilweise spannender, als wenn ich nur Politiker da sitzen habe. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Politiker nicht mehr auskunftsbereit sein. Das erlebe ich sehr oft anders. Natürlich gibt es Vorbereitung, natürlich gibt es Worthülsen, aber das ist dann eine Herausforderung, der man sich stellen muss.
Wir operieren jetzt hier gerade mit etwas unterschiedlichen Erwartungshaltungen natürlich, Frau Christiansen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht als Praktikerin eine halbwegs realistische Erwartungshaltung an Talkshows, wenn man jetzt aus dieser ja etwas übergeordneten demokratischen Sicht schaut, Informationspolitikvermittlung. Was kann man realistisch von einem Polit-Talk erwarten?
Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, das ging ja hier auch schon hin und her, der Begriff Polit-Talk. Jeder versteht mittlerweile etwas anderes darunter, jeder definiert ihn anders, er ist verschwommener, ganz klar. Geworden, also einigen wir uns vielleicht auf irgendwie eine Debatte über gesellschaftspolitische Themen oder weiß ich nicht. Aber in der Bandbreite, in der wir jetzt diese Stern-TV-isierung, wie Sie das genannt haben, in der Woche sehen, ist es nicht so einfach mehr, und damit komme ich auf den Eingangspunkt zurück, klar zu differenzieren. Ich hätte gerne eine stärkere Differenzierung, aber ich glaube, es ist das, was man machen kann. Ich glaube, es gibt nämlich ein Problem, mit dem wir alle sehr stark zu kämpfen hatten, dass sich gewisse Gruppen einfach auch entziehen. Ich nehme das jetzt mal zum Beispiel, sehr viele Verantwortliche aus der Wirtschaft gehen nicht in Talkshows. Das ist sehr schade, weil Sie immer wieder die gleichen Verbandsvorsitzenden da sitzen haben. Die sind nicht immer die spannendsten Persönlichkeiten. Sie haben Gott sei Dank einige aus dem Mittelstand, die da immer noch wieder bereit sind, das zu tun. Aber letztendlich die Großen, mit denen es spannend wäre, zu diskutieren, gerade in einer solchen Phase, wie wir sie jetzt durchleben, die entziehen sich dieser Debatte oder kommen nur nach, ich weiß nicht wie viel Vorabsprachen, dann in eine Sendung, in der sie alleine sitzen und in der ihnen keiner was tut. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr bedauert habe zu meiner Zeit. Und ich glaube, da müsste man wirklich noch mehr gemeinsam mit Erkenntnisgewinn dann reden, aber auch mit Ergebnis, dass hier auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung liegt, auch der Wirtschaft in solchen Zeiten, nicht nur irgendwelche Experten rauszulassen oder nicht nur eben immer wieder auf den Verband zu schauen, sondern auch zu sagen, ja, es ist auch für uns eine Art der wichtigen Vermittlung unserer Standpunkte in so einer Debatte.
Aber man muss doch auch einfach sehen, wenn man auf die andere Seite schaut.
Welche andere?
Die Politikerseite. Ach so. Natürlich überlegt sich, sagen wir, ein Spitzenpolitiker, ob er zu dir oder zu Jauch geht, wo er 5 Millionen Zuschauer hat, wo ein ganz bestimmtes auch Gefäß angeboten bekommt und geht selbst bei, sagen wir mal, der Sympathie, wenn dieser selbe Herr Jauch mit 120.000 Zuschauern eine Sendung hätte, dann eher nicht hin und sagt, ich hab dich gern, aber du kannst mich gern haben. Natürlich gibt es, und das finde ich übrigens völlig legitim, ein Gleichgewicht auch der Political Education, das heißt Politiker lernen mit dieser Entwicklung, Politikfernsehen, Politikshows, Polit-Talkshows umzugehen. Und ich bin da sehr viel entspannter. Ich finde zum Beispiel das, was Plasberg erfunden hat, die Leute mit ihm erfunden haben, diese Matz, diese Art von Matz, das hat mich damals schon sehr beeindruckt, weil ich habe die Erfahrung immer gemacht, wenn ich gesagt habe, also Herr Schäuble, vor 3 Wochen haben Sie gesagt, ich zitiere, habe ich nie gesagt. Daraufhin habe ich gesagt, ich zitiere Sie noch einmal. Sie wollen doch nicht bestreiten das. Das hat manchmal 10 Minuten gekostet und am Ende hat er immer noch gesagt, das habe ich nicht gesagt. In der Form, wie das bei Plasberg eingeführt wurde, waren das dann plötzlich die Originalbilder. Du kannst nicht sagen, das, was die da hier gerade senden, das bin ich nicht. Also um nur so ein Beispiel zu geben, das hilft beim Politiker sehr, ihm zu konfrontieren und zu sagen, so, und jetzt ist meine Frage noch einmal. Also deswegen, ich finde, das sind ja auch innovative Situationen. Natürlich üben jetzt immer mehr Leute, je nachdem, zu wem sie gehen, was kann dir passieren. Das ist aber the name of the game. Was wir zu üben haben, ist das dann immer wieder zu überbrücken und das auszuhalten. Sie haben völlig zu Recht gesagt, es gibt dann Gäste, die kommen nicht mehr. Was sind das denn eigentlich für Gäste, die da nicht mehr kommen? Das sind entweder Gäste, die sich objektiv und subjektiv überfordert gefühlt haben oder schlecht behandelt gefühlt haben. Wann fühlen sich Politiker in der Regel schlecht behandelt? Wenn man ihnen zu nahe kommt. Wenn man eben nicht diese von Ihnen geforderte Respektgrenze einhält, von Ihnen geforderte, sondern sie überschreitet. Ich habe eine Sendung gemacht mit Gregor Gysi, als er von allen so geliebt und umgarnt war, gerade in der Besetzungscouch. Und ich habe mit meiner Redaktion damals diskutiert, mich interessiert eigentlich, wie schafft es ein Spitzenpolitiker, denn das hat was mit Erkenntnisgewinn zu tun, wie schafft es in allen Systemen erfolgreich zu sein. Und meine erste Frage an ihn war, Sie waren Repräsentant aller Anwälte in der DDR, ich bin selbst Anwalt, wer so eine Funktion hat, gehört zum Establishment, also gehörten Sie zur Diktatur. Jetzt sind Sie der Spitzenmann einer Partei in Deutschland, jetzt gehören Sie wiederum zum Establishment. Wie macht man das? Diese Frage, das war für ihn, er ist ja klug, als die Frage kam, wusste er Scheiße, die Sendung ist, ich hätte nicht zusagen sollen. So. Und dann wurde er wütend, was ich legitim finde übrigens, und ich habe 15 Minuten immer wieder dieselbe Frage gestellt. Bis dann jeder merkte, an der Frage und an der Art der Beantwortung, es gibt in der Tat bei diesem Politiker ein Problem. Nicht mehr und nicht weniger. Gysi ist dann 2,5 Jahre nicht zu mir gekommen. Damit musst du umgehen. Und jeder von uns, der Talkshow macht, kennt dieses Problem. Ich würde mir nur wünschen, dass wir das mehr machen. Ich glaube zum Beispiel, dass Herr Kauder, der zu mir nie kommt, muss ich sagen, dass das ein ganz wunderbarer Gast sein kann. Er kann ein wunderbarer Gast sein. Und übrigens, wir kennen das auch alle. Es gibt Gäste, von denen wir ausgehen, das wird ein wunderbarer Gast und es wird eine Katastrophe. Also da haben natürlich die Kritiker es manchmal auch leichter, weil das Leben live in so einem Fernsehstudio hat extrem starke gruppendynamische Prozesse.
Und das hat ja schon sehr damit zu tun, was jemand überhaupt will. Ja. Will ich jemandem zu nahe treten? Mir schwebt immer noch das Plassberg-Zitat rum. Ich darf einem Gast nicht zu oft vorhalten, dass er nicht geantwortet hat, weil sonst kriegen die Zuschauer Mitleid mit dem.
So ab, der dritten, ja ab dem dritten Nachhaken wird man unsympathisch. Ne?
Ja. Herr Strunz, genau. Ich würde noch mal einmal, ehe wir uns alle zu schnell einig sind, dass alles viel kritischer und so werden muss, sagen, am Schluss braucht man halt schon auch ein paar Zuschauer. Denn was mir auffällt ist, oder ich würde gern folgendes Bündnis vorschlagen. Talks entwickeln sich in der Richtung weiter, die uns als Journalisten sicherlich wahnsinnig lieb wären. Da kommen auch dann manchmal Politiker nicht mehr zu Gast und so weiter. Und es finden Streitgespräche in dem idealtypischen Sinne statt und es gibt Erkenntnisgewinne. Leider schauen dann möglicherweise aber am Anfang nur 7,5% in der ARD zu. Und das wird auch so sein. Und dann wird in der Publizistik ein Boxgesang anschwellen, dass dieser arme Gastgeber und Interviewer ein wirklicher Quotenloser ist. Ein vollkommener Quotenloser. Und es wird überhaupt nicht honoriert werden, dass er was völlig Neues macht, sondern es wird nur auf die Quote geguckt. Alle, die vorher das eingefordert haben, was auf diesem Podium jetzt gefordert wird, werden dann schreiben, netter Versuch, liebe ARD, leider ein totaler Quotenflop, kein Mensch schaut zu, die Formulierung habe ich jetzt schon drauf, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und so weiter und so. Ihr kennt sie alle, sie kennen sie auch alle. Und solange wir das haben, wird es sozusagen diese Nivellierung der Dinge nicht geben können. Und mich treibt manchmal eine Sache um, die vielleicht ein bisschen naiv ist. Warum gibt es eigentlich im vom Bürger bezahlten Fernsehen, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nicht sowas wie eine zweite Quote? Also es gibt die quantitative Quote, die es gibt, und dann gibt es bitteschön künftig ein Befragungssystem oder könnte geben, derer, die es geguckt haben. Und da kommt dann vielleicht raus, Reinhold Beckmann, der einen wirklich, wie ich finde, sehr guten Fragestil hat und eine gute Show macht, ist zurzeit ja der Gekniffene, weil er in der ARD-Reform irgendwie immer nur 8, jetzt hat er 8% gehabt gestern, das wird schon gefeiert als besser als sonst. Ja, das ist sozusagen für mich wirklich schmerzhaft mitzuerleben. Was ist aber, wenn die Zuschauer, die ihn geguckt haben, sagen, der macht das toll. Also die qualitative Quote muss her. Und aus den beiden würde ich mich sozusagen dann eigentlich wohler fühlen, als die Entscheider in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt hätten auch ein qualitatives Argument mehr und müssten sich nicht so schnell sozusagen auf diese Quotenfrage einlassen, was sie müssen, weil sie heute wahrscheinlich in Gremien...
Hans Hopf fühlt sich jetzt Medienkritiker stellvertretend angesprochen.
Aber Herr Spreng, d'accord. Wenn Sie selbst wüssten, bräuchten wir diese Quote nicht. Aber Sie wissen doch selber aus Gremien, machen wir es jetzt mal in Auflagen, wenn Sie 3 Quartale hintereinander in Verlagskonferenzen gehen und haben -9%, dann können Sie noch so oft sagen, dass Ihr Essay auf der Seite 1 von Bild am Sonntag eine super Erfindung war.
Weil der Verleger selbst bezahlen muss. Im öffentlich-rechtlichen zahlen wir nach wie vor.
Und das ist der Unterschied. Hans, ist das ein praktikabler Vorschlag aus deiner Sicht?
Ich akzeptiere ja, dass Sie eine Quote haben, dass Sie eine Quote wollen, dass Sie eine Quote brauchen. Sie sind in der Privatwirtschaft. Aber ich gehe einfach mal davon aus, wenn die ARD eine Talkshow macht, die wirklich konfrontativ ist und wo die Leute wegschalten und wo nur noch 7% sind, dann haben und wir alle dagegen schreiben und sagen, völliger Flop, dann haben die in der ARD das gefälligst auszuhalten. Dafür werden die bezahlt. Dafür bezahle ich jeden Monat 17 Euro und noch was. Ja, aber ich habe doch einen Anspruch an das System, was ich finanziere.
Eingelöst. Also erstmal bestreite ich die Grundthese. Ich glaube, je konfrontativer und je mehr gebrüllt wird, ist unsere Erfahrung, desto höher die Quote. Es ist überhaupt nicht so, dass die Zuschauer da gucken und sie weicher und je... Ja, so. Und es gibt diese Angebote ja auch in einer Vielzahl.
Wo?
Es gibt weder eine Themen- noch eine Gästedopplung in den letzten Wochen. Ja? Wir haben Organspende gemacht. Im WDR-Fernsehen habe ich danach unserer Sendung ein Jazzkonzert angeschaltet. Das ist ja auch gebührenfinanziert. Ich glaube aber, das haben weniger Zuschauer geguckt, als ich dann weitergeschaltet habe. Empfahl mir eine Frau bei Herrn Strunz die Vorzüge des Analverkehrs. So, das ist so wunderbar, dass es das gibt. Und es gibt doch im gebührenfinanzierten Fernsehen alle, aber auch wirklich alle Angebote. Ich kann mich doch nicht dahinsetzen und sagen, das war früher viel besser und was da heute läuft für die 17,95 Euro ist nur noch Schrott. Ich kriege, ich weiß nicht wie viel Vollprogramme, 24 Stunden, ich kriege Dreisat, ich kriege Phoenix.
Ja, ja, wir wollen es jetzt nicht zu allgemein machen, sondern schon beim Genre Talk im engeren Sinne bleiben. Ja,
aber wenn der Vorwurf kommt, das muss die ARD aushalten, wenn eine Talksendung nicht eingeschaltet wird, weil sie ist gebührenfinanziert, dann kann ich das nur in Teilen nachvollziehen. Weil letztendlich wirst du dann schreiben, Hans, wofür wird denn dieses viele Geld ausgegeben? Warum kriegt denn der Plassberg so viel Kohle, wenn es keiner guckt?
Aber da merkt man doch, wo eure Denke hingeht. Eure Denke geht nur noch dahin, was funktioniert und nicht, welche Ambitionen habe ich? Was will ich eigentlich damit machen? Ich habe ja auch, ich meine, ihr müsst doch einen künstlerischen Anspruch letztlich auch haben. Ich will künstlerisch was erreichen, ich will eine Dramaturgie haben, aber ich will auch eine Erkenntnis.
Aber Herr Spreng,
bitte, und dann Herr Friedmann.
Ja, nur, was mich bei der ARD stört, sowohl die ARD als auch ZDF haben doch diese Sonderkanäle, also Festival, Info, Plus und so weiter, wie sie alle heißen. Das ZDF nutzt viel mehr, zum Beispiel ZDF Neo, auch als Experimentalwerkstatt. Während bei der ARD werden da alte Kochsendungen abgespielt oder Wilsberg-Filme oder sonst irgendwas.
Da gibt es eine Talkshow jetzt von Sabine Heinrich
als extra. Ach so, gut. Nämlich diese Kanäle als Experimentalwerkstatt zu benutzen, um zu sehen, kann man daraus was holen, kann man daraus was machen, gibt es da neue Formen, die vielleicht interessanter sind. Das wird viel zu wenig genutzt, finde ich, also, bei der ARD.
Ich wollte es wirklich nochmal sagen, bevor wir in diese Heuchelgeschichte mit einsteigen.
Wer heuchelt?
Bevor wir in die Heuchelgeschichte einsteigen, ARD und ZDF heucheln. Und gerade diese Seiten- und Nebenkanäle sind nichts anderes als der Versuch, den eigentlichen Auftrag im Hauptprogramm zu delegieren und das Hauptprogramm sehr breit und damit sehr viel softiger und kantenloser anzusetzen. Das ist die eine Geschichte.
Das ist die eine Geschichte.
Ich will auch nicht heucheln. Ich will im Rahmen meiner Möglichkeiten Zuschauer haben. Aber ich tue nicht alles und ich glaube, das tun die anderen auch nicht. Ich würde das nicht unterstellen, damit ich sie habe. Es gibt Themen und es gibt Besetzungen, die mache ich nicht. Aber es ist auch bei den Kritikern natürlich so, dass die Frage, wenn sie sagen, wir sind Künstler, ja, wir sind Künstler. Und trotzdem gibt es ganz bestimmte Währungen, nach denen wir gemessen werden. Mein Freund Spreng sprach vom Erkenntnisgewinn. Sie sprechen von deutlich sichtbaren Konzepten, die man dann auch nachvollziehen kann. Aber eine Währung ist auch, wie funktioniert das? Und wenn, das ist meine Meinung, wenn eine politische Sendung 7, 8, 9% in der ARD oder im ZDF macht, dann ist das gut. Ja. Aber Sie schreiben, das ist nicht gut genug. Und an dem Punkt sind wir dann auch wieder beim Heucheln. Wenn Sie also dafür plädieren, und da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass man ein Stück mutig ist, dass man ein Stück dann doch die Corporate Identity fester macht, dass man das alles versucht, dann gehen die, die das versuchen, erst einmal ein Risiko ein. Das Risiko ist, dass sie nicht die Durchschnittsquote dieses Sendetermins schaffen. Das können die aber nachholen, das kann wachsen, du baust das Publikum auf. Wenn die Kritik aber mittlerweile auch zum Beispiel bei Quotenmeter.de und wie sie alle heißen bei Kress anfangen, diese sogenannten Checks danach auszurichten, wenn die Quote steigt, wirst du gelobt, auch von den Kritikern. Wenn die Quote schlecht ist, im Sinne, dass sie gar nicht absolut schlecht ist, sondern sie ist relativ schlechter als ein Spielfilm zu der Zeit, dann wird gleich gesagt, ob diese Sendung Bestand haben kann, ist eine große Frage. Ich kann das so aussprechen, weil ich im jeweiligen Bereich diesen Durchschnitt geschafft habe. Aber ich weiß, dass Kollegen darunter auch leiden, dass diese Standards so stattfinden. Also,
als wenn Sie irgendwas auf Kritiker geben würden.
Das meinen Sie aber jetzt nicht ernst. Ich gebe auf jede Meinung etwas. Die Frage ist, ob ich jede Meinung dann auch für mich als richtig empfinden muss.
Ja, aber Sie geben nichts auf Kritiker. Sie haben doch gerade ausgedrückt, Sie machen das, was Sie meinen, dass Sie es machen müssen.
Aber ich höre doch trotzdem zu, was Sie sagen.
Und ja, aber Sie lassen sich doch nicht davon beeinflussen.
Nein, aber ich nehme Ihr Argument auf. Ich bin ja nur nicht der Einzige auf dieser Welt. Ihr Argument war, Leute, macht, seid mutig. Und hier hat ja auch Klaus Strunz und die anderen gesagt, aber gleichzeitig schreiben dann Kritiker, die Quote ist schlecht.
Ja, dann halten Sie es aus.
Ja, ich halte es doch aus, aber wenn Sie der Meinung sind, was ist denn Ihr Schwerpunkt? Was ist Ihr Schwerpunkt in der Bewertung, wenn die Quote gut ist?
Nein, wenn da was passiert und wenn, Herr Spreng hat die Erkenntnis angesprochen, wenn eine Erkenntnis dabei rauskommt und wenn ich etwas Spannendes auch sehe, ich attestiere Ihnen durchaus, wenn ich sehe, wie Sie Leute in die Enge bringen, dann ist das etwas, was mir unbequem ist, was ich möglicherweise auch mit Schmerzen sehe, was aber unter Umständen mehr Erkenntnis bringt, als wenn die Menschen bei Hart aber Fair alle nett nacheinander ihre Statements absondern.
Kapiert.
Aber auf der anderen Seite, Hans, wenn ich das kurz zitieren, Entschuldigung, wenn ich das kurz noch anfügen darf, hinter der Quote stecken natürlich Menschen, Zuschauer, und über die hast du in dem eben schon zitierten Artikel geschrieben, es wäre ein Missverständnis, dass die Zuschauer überhaupt Erkenntnis gewinnen haben wollen und ihn erwarten.
Glaube, die Zuschauer suchen im Fernsehen in erster Linie Selbstvergewisserung und deshalb möchten sie eigentlich das Bekannte serviert bekommen in erster Linie. Deshalb haben wir ja noch immer dieses lineare Fernsehen. Wenn der Zuschauer wirklich so aktiv wäre, wie wir das irgendwie immer annehmen, dann würde er sich ja die Sachen selber inzwischen holen, wo er sie will, aber noch nicht in dem derartig nennenswerten Maße, dass man daraus Schlüsse ziehen könnte.
Ich glaube eher, dass diese Frage uns auch umtreiben muss, warum gibt es eigentlich nochmal so viel vom Gleichen? Das heißt, ein Moderator, 4 oder 5 Gäste in unterschiedlicher Form, stehend, sitzend, Sofa, Sessel. Warum traut sich nicht einer darunter zu sagen, pass auf, es gibt einen Tag, wo ich eben ein besagtes Einzelgespräch führe oder ein Zweiergespräch. Es ist komisch, dass das, was es mal gab, im ZDF zum Beispiel auch, sonntags mittags noch, dass das und was Maischberger so erfolgreich gemacht hat, dass eine Stärke auch öffentlich-rechtlich durchaus wäre, also einen täglichen Tag zu machen.
Nach allen Regeln der Kunst trotzdem wird ein solches Format in der Quote nicht funktionieren.
Ich muss es doch nicht.
Und dann geht der Mechanismus los, den wir beschrieben haben. Und dann wird es schwierig und dann muss man durchhalten. Und dann muss man
das war immer so. Wenn du ein neues Format gemacht hast, hat nicht jedes Format von Anfang an geklappt. Und dann
stimmt, aber
ist die Frage, wer hält es mit dir durch und wie wird das...
Ja, wenn jetzt da zwei sitzen und die streiten sich auf hohem Niveau und es gibt Erkenntnisgewinne und so, wenn kein großes Wunder passiert, 7% höchstens, vielleicht auch nur 6.
Wäre doch wunderbar.
Ja, aber das ist nicht wunderbar, weil Hoff und andere schreiben dann, da schaut kaum einer zu.
Ja, dann schreiben sie es halt 3 Wochen und dann ist gut.
Sie sind doch eigentlich das beste Beispiel, weil wenn das stimmt, was Sie jetzt sagen, 1:1, dann wäre schon weg. Dann hätte Sat.1 Sie ja gar nicht aus der Sommerpause zurückkommen lassen dürfen.
Ja, das stimmt, aber deshalb bin ich an der Stelle ja auch sozusagen, spreche ich aus einer Erfahrung. Also Sie erinnern sich, jetzt gehen wir mal wieder in sozusagen das Privatfernsehen, Sie erinnern sich ja an eine praktisch immerwährende Vorhaltung an Sat.1, ein so großer Sender braucht doch eigentlich auch mehr Informationen. Und lieber Herr Bartel und andere, wenn man das macht, dann muss man auch mutig sein und ganz ehrlich, dann darf man auch nicht immer so genau auf die Quote schauen. Das war quasi der publizistische Mainstream vor Beginn meiner Sendung. Mit Beginn meiner Sendung schaute die gesamte Publizistik nur auf die Quote. Ich habe in der ersten Staffel sozusagen nicht eine einzige, also mit Ausnahme der Premiere, nicht eine einzige Rezension der Sendung gesehen, sondern also macht das schlecht, kann nicht moderieren, blöde Gäste, alles super, keine Ahnung. Auch nicht bei gelungenen Sendungen, toller Inhalt, toller Erkenntnisgewinn, leider nur 4,8, aber das muss man durchhalten, sondern alle sind volle Pulle nur auf den Durchschnitt und haben Geschichten geschrieben, Herr Bartel, wie lange halten Sie das durch, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, passt Polit-Talk eigentlich zu Sat.1 und so weiter, nur aus der Quote abgeleitet. Und dann, seit sozusagen den Veränderungen und wie Michel halte ich es ja auch, also in Kritik steckt ja auch immer Ansporn und Erkenntnisgewinn im klassischen Sinn drin, haben wir Dinge verändert, jetzt läuft es sozusagen in der Quote besser. Und jetzt habe ich eigentlich erwartet, mit der Lady Bitch Ray Sendung, ja, sozusagen einen Umkehrschub zu kriegen, im Sinne von, so wie Sie es anmoderiert haben, also ist das eigentlich noch, passt das noch ins Genre? Ist auch nicht passiert, sondern 7,3, eine Superquote, toll, endlich angekommen, Glückwunsch Strunz. Also wir müssen uns schon ehrlich machen, wenn wir an der Stelle sind, auch als Journalisten, Kollegen, wie wir das sehen. Es gibt keinen einzigen, nicht einen einzigen Menschen, der gesagt hat, 4,8 muss man in der ersten Staffel durchhalten, weitermachen so, das ist genau der richtige Weg. Alles hat sich nur am Ergebnis festgemacht. Damit müssen wir leben. Ich finde es nur dann, ich finde es übrigens auch gar nicht so unsportlich. Also am Ende ist der Ball drin und du gewinnst oder nicht. Das hat auch was mit einem Ergebnis zu tun. Schön Spielerei hilft dann auch nicht so viel. Schön gespielt, aber verloren, na, auch nicht so toll. Aber wir müssen uns in so einer Diskussion schon ehrlich machen, dass dann alle, ich sage es jetzt mal pathetisch, zusammenhalten müssen. Alle, die publizieren, alle, die es tun. Dann muss man an solche Formate glauben und darf die sie verantworten müssen, auch nicht Woche für Woche oder 14-tägig unabhängig, je nachdem, derartig unter Druck setzen, dass sie jetzt das Geld anderer Leute ausgeben für was, was keiner sehen will.
Aber ich werde mich nicht mit Ihnen gemein machen. Keinesfalls.
Herr Spreng
noch. Aber Sie können, einen Punkt habe ich auch noch, wenn Sie sagen jetzt auch noch, das Publikum will auch nur noch sowas. Also, dass wir uns jetzt in der Runde hier einigen, also die Macher sind zu blöd und das Publikum ist auch zu blöd, das einzig Gute zu erfassen, das wäre auch nicht mein Zugang. Also das wird dann sehr, machen Sie sich doch eine Show zu Hause, schauen Sie selber an.
Es geht doch darum, dass Menschen eine Show machen, wo wir schon wieder bei Show sind, eigentlich wollten wir über Polit-Talks reden.
Ist immer Show, wenn es Fernsehen ist.
Auch das Einzelgespräch ist Show.
Auch das ist Show.
Es geht darum, dass Menschen eine Show machen, die eine Show machen wollen in einer Weise, wie sie sie machen wollen. Wenn ich ein geiles Stück von Eric Clapton höre und es ist richtig gut, dann ist es gut, weil der das so spielen will. Genau wie er es spielen will. Er gibt mir die Entscheidung, höre ich es mir an oder höre ich es mir nicht an. Und genau das verlange ich von Fernsehmenschen.
Was ich nicht richtig finde, dass Herr Strunz jetzt versucht, unter den Schutzschirm der ARD und ZDF zu flüchten. Ja? Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja? Diese Kriterien, die Sie gerade aufgestellt haben, die müssen gelten für öffentlich-rechtliche Rundfunksysteme. Ja? Die werden durch Gebührengeld finanziert und die müssen langen Atem haben, die müssen Experimente wagen, die müssen mit 7% auch über ein halbes Jahr zufrieden sein. Dass bei Privatsendern ein anderer Quotendruck herrscht, ist doch völlig korrekt. Die Leute müssen sich über Werbung finanzieren, die Leute brauchen Quote und die behandeln auch ihre Talkmaster. So, das finde ich völlig in Ordnung übrigens. Ja, da gibt es keinen Schutzraum, sondern der Schutzraum kann nur gelten für ein Fernsehen, das einen besonderen Informationsauftrag hat und das durch Gebührengelder finanziert wird. Insofern ist diese Kritik an dem mangelnden Mut oder an dem mangelnden Durchhaltevermögen, ist an ZDF und ARD zu richten, aber nicht an Privatsender.
Aber die gibt es aus meiner
Erfahrung. Wir sind
im ersten halben Jahr, mit Tat aber fair, nie über, ich glaube, 7,3% im WDR-Fernsehen hinausgekommen. Ja. Wir hatten alle Zeit der Welt, unser Format zu entwickeln. Und einen Großteil unseres Erfolgs haben wir ja auch der Kritik zu verdanken. Heute sind wir in Hans Hoffs Augen die Sendung, wo ein Statement brav nach dem anderen abgefragt wird. Es gibt natürlich Jubelarien von ihm. Und ein Teil unseres Erfolgs rührt daher, dass die Kritik sich die Finger wund geschrieben hat an Frau Christiansen. Ich glaube, keiner hier in der Runde hat so viel auch hämische Kritik einstecken müssen wie Frau Christiansen über ihre Sendung, trotz toller Quoten. Wenn die Quoten nämlich stimmen, geht es dann um den Inhalt. Stimmen die Quoten nicht, geht es um die Quoten in der Kritik häufig. Ja. Und ein Teil unseres Erfolges haben wir einfach dem zu verdanken, dass die Kritiker es nicht mehr ausgehalten haben, dass sie jede Woche, und zwar jede Woche, auf Frau Christiansen und ihre Sendung eingeprügelt haben, sie aber einfach davor weitergesendet hat. Und so ist es halt jetzt auch, wenn das alles so schlimm ist. Ich verstehe das. Wir werden jede Woche von der Kritik besprochen. Jede Woche. Und nicht nur wir. Jede Talk. Ja, ist super.
Online.
Aber online. Ja, damals auch.
Aber Sie haben sozusagen, das ist die Konklusion,
ein
Prellbock weniger, weil es das Format Sabine Christiansen nicht mehr gibt. Wir sind in den letzten 2 Minuten unserer Veranstaltung, deshalb schaue ich einmal ins Publikum, ob es von Ihrer Seite noch eine Frage, Anmerkung, Widerspruch gibt. Das ist nicht der Fall, dann würde ich gerne mit 1-2 Programmankündigungen die Runde schließen. Herr Friedmann hat ein kurzes Wort.
Es ist auch keine Exkulpation. Im Prinzip machen wir Fernsehen, egal mit wie viel Inszenierung, mit einem der schwierigsten Elemente überhaupt. Es sitzen 3-4 Leute zusammen und müssen sich unterhalten. Manchmal sind es 2, manchmal sind es 3, manchmal sind es 5. Auf jeden Fall müssen sich ein paar Leute unterhalten. Und die meisten, die zu unseren Sendungen kommen, ich rede jetzt von Politiksendungen, kommen nicht, weil sie sich unterhalten wollen, sondern weil sie aufgrund ihrer beruflichen Gruppendynamik etwas loswerden müssen, gerade etwas verteidigen müssen, aber unterhalten wollen sie sich nicht darüber. Sie wollen nicht Rede und Antwort stehen. Und das ist eine verdammt schwere Geschichte, Woche für Woche. Das soll nicht heißen, dass das eine Entschuldigung ist, aber es ist eine Beschreibung. Und wenn Sie das Woche für Woche machen müssen, und wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, das will ich wirklich auch anmerken, das ist nicht nur ein Problem des Fernsehens, sondern das Fernsehen reflektiert das mit. Wir haben eine Definition von Streitkultur, die ich zum Beispiel in meinem gesamten Leben in dieser Bundesrepublik nicht gerne lebe, die letztendlich eine Exkulpation ist, sich nicht zu streiten. Unsere Definition von Streitkultur ist, wir streiten uns nicht. Das gepflegte Gespräch, das transferiert sich natürlich in der medialen Welt des Fernsehens auch.
Das kann man kulturpolitisch jetzt diskutieren, aber es ist eben so. Wer das durchbricht oder durchbrechen will, durchbricht mehr als nur eine Grenze oder die Grenze im Job, wenn er jetzt Politikfernsehen macht. Ich unterstelle, das meine ich jetzt wirklich so, auch wenn ich diese unterschiedlichen Melodien, ich kann die Melodie nicht, andere können meine nicht. Aber bei wie viel auch immer wir in der ARD haben, die Persönlichkeiten, Personen, die das machen, ich kenne die, weil ich ja ab und zu auch Gast sein darf, haben schon ganz unterschiedliche Handschriften. Aber sie sind natürlich geprägt von einer Kultur, die ich gerade beschreibe. Ich weiß nicht, ob wenn ich nicht in Paris aufgewachsen wäre, mit einem ganz bestimmten Background auch in meiner Familie, ob ich meine Handschrift entwickelt hätte. Aber es stimmt nicht, dass die Kollegen nicht alle eine Handschrift entwickelt hätten, wo sie den Versuch alle unternehmen. Weil sonst wird es uns auch keinen Spaß machen, das Geld ist alleine nicht.
Ich bin mir sicher, Herr Friedmann, dass Sie mit Ihrer Handschrift diese Grenze sicherlich am oberen Ende weiter definieren werden.
Ja, ich danke aber das heißt Ihnen, doch nicht, dass drunter das Schlechte wäre. Ihnen, das wollte ich damit nur sagen.
Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Michael Spreng ist der Einzige von uns allen hier, der jetzt erst Panel Halbzeit hat sozusagen und gleich noch auf dem Content-Gipfel sitzen wird, den ich Ihnen natürlich sehr ans Herz lege, der um 13.45 Uhr hier in diesem Saal beginnt. Frau Christiansen, wann ist die nächste Chefsache bei NTV zu sehen?
Wir haben jetzt für dieses Jahr erstmal etwas über 30 Folgen, 32 Folgen durch. Und damit muss ich jetzt auch mal 2 Monate ausspannen und dann geht es im Januar weiter.
Darauf freuen wir uns. Das Thema am Montag bei 1 gegen 1, Herr Strunz, wird sein...
ist die Bundeswehr auf dem Weg zur Unterschichtentruppe. Die ersten 7.000 Freiwilligen sind da und wir beleuchten das mit Staatssekretär und anderen Bundeswehrfachleuten.
Und zum Schluss sagt uns Herr Schulte noch, was am Montag das Thema bei ihm sein wird.
Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht so ganz genau.
Also es wird eine ganz aktuelle Sendung.
Aber es kann gut sein, dass wir uns mit dem Euro-Gipfel zwischen Sonntag und Mittwoch beschäftigen werden.
Frau Christiansen, meine Herren, ganz herzlichen Dank. Das ist Ihr Schlussapplaus und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Geis. Entschuldigung, über 25.